Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, ja, ich denke, vielleicht so ein bisschen einen zu langen Injury Report inzwischen hat, beziehungsweise doch auf entscheidenden Positionen zu viele Verletzungen hat und dementsprechend nach diesem fulminanten Saisonstart das Ganze vielleicht nicht mehr ganz so rosig aussieht, aber das ist alles noch kein Grund zur Sorge, würde ich mal behaupten. Aber das werden wir auch noch in dieser Folge besprechen. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Tobi ist auch wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin.
Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo, hallo.
Ja, leider haben wir heute keinen Gästin oder keinen Gast zu Gast, da die Kollegen ja nicht verhindert waren, sagen wir es mal so. Ja, dementsprechend gibt es diese Woche ein bisschen was zum Spiel gegen die Vikings, was uns jetzt die kommende Woche bevorsteht. Aber natürlich leider nicht mit der Expertise, mit der ihr das von uns bzw. von diesem Podcast durch die Gäste gewohnt seid. Das nur schon mal als kleiner Disclaimer. Und das war jetzt die News zum Podcast. Dann war quasi jetzt auch zu den News der Miami Dolphins gehen. Und da, Tobi, tausende Verletzte hatten wir jetzt gegen die Jets. Wird das ein bisschen besser, was die Verletzungen angeht?
Auf jeden Fall. Bis auf, ich glaube, Terron Armstead, aber der soll wohl auch spielen können. Der hat nur gesagt zur Presse, naja, wenn ich sonntags spiele, ich muss ja nicht mehr trainieren. Und Elijah Campbell, unseren Backup, Defensive Back, haben wohl alle soweit mittrainiert. Das heißt, Austin Jackson ist zurück von der IR-Liste. Der wird wieder mittrainieren, kann wahrscheinlich Sonntag spielen. Xavier Howard ist wieder im Training, hat von sich selber gesagt, er will spielen. Teddy Bridgewater ist im Concussion-Protokoll. Dazu werden wir gleich noch kommen, warum der da jetzt drin ist. Wird wahrscheinlich zumindest Backup-Quarterback für Sonntag sein. Tua ist wieder im Training, wird Sonntag aber nicht spielen. Das hat Mike McDaniel schon gesagt. Also es entspannt sich alles wieder, sodass zumindest ein paar Leute angeschlagen sind, aber fast alle wieder trainieren können. Bis auf natürlich Byron Jones, der immer noch auf der PUP-Liste ist. Wie lange, weiß man nicht.
Hat sich Mike McDaniel nicht so geäußert, oder?
Nee, da habe ich zumindest das dann überlesen, was er jetzt gesagt hat, wie lange die Recovery bei Byron Jones noch dauert. Vielleicht hast du da ja bessere Informationen.
Nee, es war einfach eine Frage, weil es war ja letzte Woche so ein bisschen die Hoffnung, dass er zurückkommt, und da war ja so ein bisschen so, ja, nee. Aber ja, schauen wir einfach mal, würde ich sagen, und hoffen, dass der Kollege in den nächsten 2-3 Wochen vielleicht zurückkommt und nicht erst irgendwie zur Bye Week wieder fit ist, weil er fehlt. Und Austin Jackson ist auch wieder da. Das freut mich. Auch das sind Worte, die wir wahrscheinlich so nicht erwartet hätten. Ich hoffe, dass er ist jetzt natürlich so ein bisschen so, ich hoffe, dass er daran anknüpft, was wir am Anfang der Saison von ihm gesehen haben. Aber schauen wir mal, wie es wird, was es wird. Aber dazu auch später noch etwas mehr. Wenn wir über die Cornerbacks sprechen, die Dolphins waren jetzt gegen die Jets schon ein bisschen arg dünn, und bei den Washington Commanders gibt es einen Spieler, und zwar William Jackson III, der 2016 in der ersten Runde gedraftet wurde von den Bengals, hat 4 Jahre bei den Bengals gespielt und ist das 2. Jahr bei den Commanders. Der hat nicht mehr so viel Bock auf Washington, was ich verstehen kann. Nicht wegen Washington oder weil die Commanders heißen, sondern weil die mit Dan Snyder einfach den größten Punkt als Owner haben. Dazu, was es damit auf sich hat. Also es hat vielleicht auch was mit dem Trade zu tun oder mit dem möglichen Trade. Es geht vermutlich dabei hauptsächlich um das Scheme. Dan Snyder hat tatsächlich, weil er droht ja, seine Franchise zu verlieren, hat privat Spione oder halt so Agenten, whatever, so Privatkommissare angeheuert, die über alle Owner irgendwelche Sachen herausfinden sollen und über Goodell und über die Liga, damit er genug dreckige Wäsche hat, damit sie ihn nicht entlassen können, weil er sonst damit öffentlich, also das sonst an die Öffentlichkeit trägt. Was, also was für eine absurde Welt, in der wir da gerade leben. Also wirklich, ich bin da ohne Worte. Das wollte ich jetzt gerade nur mal loswerden, wo ich die Washington Commanders höre. Es ist einfach beschissen. Aber William Jackson III könnte uns in dem Fall so weit helfen. Er hat zwar nicht die besten Coverage Grades in den letzten 2 Jahren gehabt. Dieses Jahr ist er wirklich bisher nicht so, aber er spielt halt viel Zone und es ist eigentlich ein Man-to-Man-Corner. Und bis auf eine Saison bei den Bengals, wo er verletzt war, glaube ich auch, beziehungsweise, ja, weiß ich gar nicht, ob er da verletzt war, aber zumindest nicht ganz fit, 2019, hat er da auf sehr gutem, wenn nicht sogar zum Teil auf Elite-Niveau gespielt. Und dort hat er Man-Coverage gespielt. Tobi, weißt du noch etwas mehr zu dem Spieler?
Naja, also er kann uns auf jeden Fall oder könnte uns auf jeden Fall weiterhelfen. Mit Dan Snyder direkt hat das Ganze nichts zu tun. Der hat einfach keinen Bock mehr, weil er sich mit dem DC überworfen hat, meine ich gelesen zu haben. Dann passt ihm, wie du schon sagtest, die Rolle im System, die er jetzt in Washington spielt, passt ihm nicht so richtig. Mit Ron Rivera kommt er auch nicht so ganz klar. Und er will halt einfach dann weg. Und wie du es auch schon gesagt hast, er war in Cincinnati gut bis sehr gut, aber in Washington, man hat das ja manchmal, da passt es für ihn einfach nicht. Und er hofft jetzt dadurch, seine Karriere, seiner Karriere nochmal einen neuen Schub zu geben, um eben da wieder neu durchstarten zu können. Trade Deadline, das nur am Rande ist, meine ich, 1.11., meine ich gelesen zu haben.
Hervorragend. Micho, was hältst du davon?
Ja gut, wir sind auf Corner halt dünn besetzt. Ein Versuch ist es wert. Wir haben schon ganz andere Spieler gehabt und haben die dann relativ schnell wieder weggehen lassen. Von daher, warum nicht? Also wirklich, in unserer Situation, finde ich, ist es ein Versuch wert.
Das denke ich doch auch. Die Frage ist natürlich, was kostet der ganze Spaß? Und wenn ich mir den Vertrag anschaue, da müsste man dann sehen, was man im Vertragsfall beziehungsweise was die Dolphins dort übernehmen würden. Wenn ich das so sehe, hat er nämlich er steht tatsächlich bis 23 unter Vertrag, bekommt aber 2024 und 25 noch 6 bzw. 3 Millionen, je nachdem, wenn er jetzt gecuttet werden würde, würdest du noch die 6 Millionen bekommen. Aber ja, da müsste man sich dann vermutlich nochmal mit den Commanders einigen, oder wie ist das, Tobi?
Mit den Commanders selber nicht, sondern man müsste sich dann mit dem Spieler einigen. Vielleicht kriegt man es mit den Commanders hin, dass die Commanders den Vertrag auflösen, aber daran glaube ich nicht. Das Dead Cap ist einfach für dieses Jahr noch relativ hoch, dass man sagen müsste, eine große Kompensation in Form von Draftpicks wird es nicht geben. Und vielleicht kriegt man Washington dazu, wenn er nur gar nicht mehr spielen will und ein Lockerroom-Cancer macht, dass die Teile des Gehalts dann noch in den Büchern behalten, dass es für Miami nicht ganz so teuer wird. Aber billig wird der Spaß nicht.
Wie wär's denn, wenn wir ein Spiel abgeben, die wir wiederum nicht mehr unbedingt brauchen würden? Ich denke da an jemanden, der seine ersten defensiven Snaps zum Beispiel gespielt hat jetzt mit Noah Igbinoghene. Ihr wisst, wen ich meine. Mit Savon Ahmed wird wahrscheinlich auch nicht unbedingt derjenige sein, den man noch braucht. Das wäre tatsächlich vielleicht Trade-Masse. Könnte man ja auch mal überlegen. Und bei uns liegen sie, werden wenig Chancen haben. Ich meine, die Saison ist noch jung. Ne? Sie ist immerhin gerade mal zu knapp einem Viertel vorbei. Trotzdem.
Naja, die größte Trade-Masse und das größte Trade-Kapital, was wir haben, ist Mike Gesicki, um es mal ganz ehrlich zu sagen, weil
ja gut, aber den wirst du nicht für so einfach so weggeben, ne? Da willst du einiges mehr haben. Und der ist nicht gut tradebar wegen dem Franchise-Tag.
Das stimmt wohl, aber man kann sich ja auch da einig werden. Das ist so das, das ist so der, wo ich sage, William Jackson ist teuer, Mike Gesicki ist teuer, vielleicht kriegt man da irgendwie was geregelt, aber rechnet nicht damit.
Aber letztendlich ist es ja auch so, bei Mike Gesicki ist das Problem, dass man ihm am Ende des Jahres auf jeden Fall neu verhandeln müsste.
Das stimmt, ist wohl richtig, aber...
Du kannst jetzt keinen langfristigen Vertrag mehr mit ihm machen.
Nein, du musst am Ende des Jahres dich mit ihm zusammensetzen, ja, und dann einen mehrjährigen Kontrakt wahrscheinlich aushandeln. Momentan läuft das Ganze ja eher gegen den Spieler. Weil, wird ein bisschen billiger. Er hat ja jetzt nicht mehr so die Rolle.
Ja gut, aber ist die Frage, ob er dann überhaupt für Miami noch relevant ist für die nächsten Jahre.
Das wird man alles sehen. Das wird eine spannende Off-Season werden, aber da sind wir noch lange nicht.
Das wird man sehen, ja. Es kommt, wie es kommt, Tobi, wa?
Es könnte, wie es könnte, und es hätte noch immer Jod gegangen.
Ich wollte gerade sagen, es könnte, wie es könnte, es hätte noch Jod gegangen.
Ja, wie gut, dass ich kein Kölsch spreche und dass sich jetzt alle aus dem Kölner Raum im Grabe rumdrehen und so.
Das war, ich habe schon schlimmer gehört.
Die Hände vom Kopf schlagen.
Ich habe schon schlimmer gehört, das war okay.
Na dann.
Ja, gut, das ist schon mal dann geregelt, würde ich sagen. Dann haben wir darüber geregelt. Worüber müssen, haben wir, Tobi, gibt's irgendwas Neues, was die Scheidung zwischen Giselle Bündchen und Tom Brady angeht?
Sie lässt sich jetzt irgendwelche Tattoos weglasern, habe ich gehört. Und beide sollen sich Anwälte genommen haben und die Scheidungspapiere sollen vorbereitet werden. Wenn wir aber jetzt händeringend nach News suchen müssten, müssten wir über Tischtennisplatten reden.
Oh ja. Das ist ja auch.
Ja, erzähl, Tobi. Das ist die einzige News, die wir abseits des direkt sportlichen mit der NFL aus Miami haben. Die Team-Captains der Miami Dolphins haben untereinander abgestimmt, dass die Tischtennisplatte, die sonst im Umkleideraum der Miami Dolphins stand, offenbar, steht jetzt da nicht mehr. Die wird da rausgeräumt, weil Tyreek Hill gesagt hat, die Leute sollen sich alle aufs Spiel konzentrieren, sollen da nicht rumdeimeln. Deswegen kommt die Tischtennisplatte weg.
Ja, kann man machen, so als kleines Zeichen einfach, hey, Leute, am Anfang war es zwar Spaß, aber jetzt so, hey, ist nicht mehr so. Ja, weiß ich nicht. Also ist, finde ich eine interessante Entscheidung. Jetzt muss man sehen, ob das wirklich einen Effekt hat. Weiß ich, Micho, was würdest du dazu sagen?
Und in China fällt ein Sack Reis um.
Nice.
Solange die Tischtennisplatte nicht umfällt, ist alles gut.
Hoffen wir's. Genau, das passt soweit. Dann haben wir keine Dolphins-relevanten News aktuell mehr. Dementsprechend würde ich das Zepter an mich übergeben zum Roundup.
Ja, Roundup. Gibt es natürlich mehrere Dinge, die passiert sind, die auch uns betreffen. Das erste ist, es traf doch tatsächlich auf die New England Patriots die beste Scoring-Offense der NFL. Mit Jared Goff an der Spitze. Und es gab tatsächlich auch einen Shutout. Nicht einen Shutout, einen Shootout. Moment, wie rum heißt es? Es gab auf jeden Fall ein 0-0-Ergebnis.
Shootout. Aber Shootout ist eigentlich, ist das nicht ein Shootout, wenn beide high scoren?
Boah, ich bin mir plötzlich gar nicht mehr so sicher.
Was ihr
meint. Egal, es gab auf jeden Fall ein Ergebnis zu null.
Ja, es gab halt einen Shutout, aber das kommt aus der NHL, das kommt eher vom Eishockey.
Ja, verdammt. Egal, ihr wisst, was ich meine. Die New England Patriots mit Bailey Zappi haben 29-0 gewonnen. Bailey Zappi ist ein Viertrunden-Pick. Ist er besser als Mac Jones?
Wow. muss man sich jetzt mal anschauen. Ich denke, dass die Defense der Lions einfach nicht gut ist und dementsprechend, dass da einfach auch Probleme gibt und Weil ich habe, was war letzte Woche noch ein Tweet gelesen, hätten die Lions eine Defense, würden sie 3-1 stehen. Es ist halt einfach bitter, diese Defense. Und na, jetzt schauen wir mal, wie es mit Mac Jones weitergeht. Mac Jones ist einfach weiter und das Seppi hat gezeigt, dass er zumindest ein guter Backup ist und dann muss man jetzt einmal schauen. Also von einem Spiel würde ich jetzt noch nichts irgendwie unterbrechen.
Ich muss grundsätzlich sagen, ja, es ist nicht nur das eine Spiel. Ich finde, das hat man auch vorher gemerkt. Man hackt immer schnell gern auf den Patriots rum. Man hackt auch immer gern schnell auf Bill Belichick rum und ohne Brady kann das nicht, so nach dem Motto oder so. Ich finde, dass Bill Belichick sehr, sehr deutlich zeigt, was er kann, dass er so einen Spieler wie früher, wie Jacoby Brissett, wie Jimmy Garoppolo, dass er Spieler wie halt eben jetzt Bailey Zappi wirklich aus dem Hut zaubern kann und das Scheme um die herum bauen kann. Das muss nicht immer schön aussehen, aber es ist erfolgreich. Wenn man dann natürlich einen Quarterback wie Tom Brady hat, wird's besser. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ob der jetzt besser ist als Mac Jones, werden wir sehen. Aber ich finde, man sieht deutlich, was Bill Belichick kann. Oder, Tobi?
Also ich glaube, wenn einer noch Nachhilfe darin braucht, was Bill Belichick als Coach so drauf hat, ich glaube, dann ist dem nicht mehr zu helfen. Aber man sollte bei dem Spiel von Sonntag, was die Patriots gezeigt haben oder vor allen Dingen auch, was die Lions gezeigt haben, nun mal auch die Kirche im Dorf lassen. Es hatte da relativ viel zu tun von Schwäche der einen Seite trifft auf bedingte Stärke der anderen Seite. Also aus meiner Sicht waren die Patriots jetzt nicht super stark und mit Bailey Zappi haben die jetzt nicht auf einmal eine Top-10-Offense auf dem Platz stehen, sondern sie haben halt einfach nur konsequent, wie Rico schon sagt, die Fehler der Gegner ausgenutzt und die Detroit hatte sowohl in der Offense als auch in der Defense in dem Spiel nun mal einen rabenschwarzen Tag. Also die Patriots kommen jetzt nicht wie Phoenix aus der Asche. Sie sind und bleiben bestenfalls mittelklassig.
Aber sie stehen vor uns in der Division.
Tun sie das?
Ich mal sagen.
Tun sie das?
Ich meine, ja.
Wie sollen sie das denn tun?
Habe ich mich da so vertan?
Ja, sie stehen 2 und 3.
Okay, dann habe ich mich tatsächlich vertan. Entschuldigung.
Ja.
Dann, mea maxima culpa. War gedanklich wahrscheinlich schon bei den nächsten beiden Themen, wovon, ja, keins dieser Themen wird eine Überraschung sein. Fangen wir mit dem Thema an, zu dem ich auch kurz was sagen kann. Ich kann zu allen Themen immer was sagen, wisst ihr ja, aber Matt Rhule, seines Zeichens Trainer der Carolina Panthers, wurde gefeuert. Meiner Meinung nach lange, lange, lange überfällig. Ich glaube, mit seinen Quarterback-Entscheidungen, die ja über Cam Newton, Sam Darnold, ich weiß gar nicht mehr, wer es vor Sam Darnold war, und tatsächlich dann jetzt hier Baker Mayfield. All diese Entscheidungen haben dazu geführt, dass die Franchise tatsächlich auf längere Zeit irgendwie ziemlich viel in den Büchern stehen hat, was sie nicht brauchen können. Und ich glaube, dass man mit fast jedem dieser Quarterbacks noch hätte irgendwas zumindest anfangen können, wenn das Scheme gepasst hätte. Und da ist er nun mal einfach der Schuldige. Ich weiß nicht, ob Tobi das anders sieht.
Also es ist in Carolina gerade auch, wie du sagst, in vielen strategischen Entscheidungen in der letzten Zeit sehr viel falsch gelaufen. Und sie hätten konsequent sicherlich an der einen oder anderen Stelle einen Cut machen müssen. Ich meine, sie schleppen jetzt auch schon, Gott sei Dank ist er jetzt wieder fit für ihn persönlich, einen Christian McCaffrey durch die Gegend und die Kaderstruktur rein auch aus finanzieller und auch aus sportlicher Sicht ist halt einfach total heterogen und das Einzige, was jetzt noch helfen würde oder das Einzige, was wahrscheinlich hilft, ist ein kompletter Rebuild. Das heißt, die Panthers, die in dieser Saison gegen die Saints gewonnen haben, aus meiner Sicht gewinnen die dieses Jahr nicht viele Spiele und sind spätestens jetzt Top-Favorit auf den First Overall.
Rico, First Overall für die Panthers? Jetzt, nachdem Rhule weg ist?
Ihr weiß, es kann ja eigentlich nur besser werden, oder? Also dementsprechend schwierig. Ich sag mal, die Texans haben auch da so ein Anrecht drauf, einfach weil sie vom Kader her zu schlecht sind. Die Commanders haben ja auch so ein bisschen die Finger auf dem First of All. Also da gibt's doch einige Teams. Bei den Panthers muss man jetzt warten, wie das weitergeht, ob irgendwie so auch so ein Ruck durch die Mannschaft geht, was man ja manchmal erlebt. Matt Rhule, das war ja einfach, der Typ hat alles in seinem Leben richtig gemacht bisher, also erstmal ein schönes 10-Jahres-Vertrag abgeschlossen. Ich glaube, der könnte jetzt so irgendwie 2 Jahre oder so, kriegt er jetzt einfach halt noch fast 1 Million pro Monat oder sowas, kann das? Ich weiß es gar nicht genau. Aber auf jeden Fall richtig wild, so. Ja, keine Ahnung. Also 1 Million pro Monat ist ein bisschen viel. Ich irgendwie, auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Zahl. Und, ja, keine Ahnung. Also, für die Panthers natürlich genau das Richtige. Es hätte schon viel, viel früher passieren müssen. Und jetzt muss man halt mal schauen, was da passiert und wer übernimmt und was man dann genau macht. Aber klar, wenn ein Team so früh den Trainer entlässt, das ist immer ein Kandidat für den First-Overall-Pick. Und was natürlich für die Panthers jetzt vom Vorteil ist, sie können sich in aller Ruhe um einen Headcoach kümmern, beziehungsweise haben jetzt die meiste Zeit und können nach der Saison direkt loslegen. Ja, es ist halt nicht so, dass wenn du nach an dem Montag, wo ja viele Entlassungen dann sind, na klar, überlegst du das vorher, aber dann fängst du ja, du bist bei weitem noch nicht so weit wie im Prozess, wie die Panthers dann sein werden. Und die Panthers können jetzt in aller Ruhe wirklich sich alles auf alles vorbereiten. Das ist schon ein Vorteil in der Headcoach-Suche.
So, als Spielerexperte oder als Co-Experte, Rico, die Frage geht auch an Tobi, aber Tobi muss das nicht so aus dem Lameng machen wie Rico. Es wird ja darüber geredet, dass die Panthers jetzt Spieler anfangen könnten zu traden, also wirklich einen radikalen Neuaufbau machen könnten. Wäre da für uns was Interessantes dabei? Also bezahlbar und uns wirklich auch vorwärts bringt?
Jetzt erwische mich fast auf dem falschen Fuß, weil ich muss mir das Roster gerade nochmal aufrufen, der Panthers. Ich hatte diese Frage mir tatsächlich selber schon gestellt und habe für mich halt dann mal überlegt, okay, wo könnten wir denn überhaupt, also was wäre für uns denn überhaupt interessant? So, ja, ich denke, auf Cornerback könnte man halt, also J.C. Horn, den wirst du halt nicht kriegen. First-Round-Pick von 2021. Ich glaube nicht, dass sie da irgendwie was machen. Ich hoffe nicht, ich gehe auch nicht davon aus, dass die Dolphins irgendwas mit Christian McCaffrey anfangen. Dann hast du halt einen Brady Christensen. Das Problem ist, der wurde halt auch letztes Jahr erst gedraftet in der 3. Runde. Dementsprechend wirst du auch Brady Christensen vermutlich nicht irgendwie losbekommen. Und dazu müsste ich dann noch mal schauen, wo der Kollege eigentlich genau auf der Guard-Position gespielt hat. Das weiß ich nämlich gerade nicht. Kann ich aber nochmal, er hat nämlich Left Guard gespielt und dementsprechend wäre das für uns durchaus ein sehr interessanter Spieler. Ist aber schon 26, das muss man auch dazu sagen. Also ist ja gerade 26 geworden. Also ist sehr spät aus dem College gekommen, ähnlich wie unser Quarterback Skylar Thompson. Aber Spieler, den ich damals auch für uns so ein bisschen auf dem Zettel hatte, hat bei BYU gespielt. Ansonsten, ja, ist halt Tyler Morton, da hatten wir auch hier drüber gesprochen, da müsste Tobi mir auf die Sprünge helfen. Ich glaube, der hat erst einen langen Vertrag unterschrieben, irgendwie für 3 Jahre oder so, ne?
Der hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben, Anfang März, hat den dann nochmal, hat den umstrukturiert. Der hat dieses Jahr knapp 40 Millionen Dead Cap, also nein.
Ja, das, gut, wenn du aber ein Rebuild machst, dann ist das ja auch egal.
Ja, aber 40 Millionen schlucken ist schon eine heftige Nummer. Da musst du schon viel, viel, viel an Kompensation den Panthers bieten, damit sie das machen. Also Schwierig. Und die Vertragsstruktur, die er sonst die nächsten Jahre mit sich rumträgt, da ist dann von über 20 Millionen aufwärts die Rede. Klar hätten wir dann einen vernünftigen Right Tackle, aber ist natürlich teuer. Und ob wir uns ein 50-Millionen-Paket für Left Tackle und Right Tackle leisten können, weiß ich nicht. Also sehe ich eher unwahrscheinlich.
Ja, das dachte ich mir nämlich auch schon. Aber ja, also für mich persönlich aktuell Brady Christensen, wobei ich auch da die Wahrscheinlichkeit relativ gering sehe, dass man den sich holt, gerade wenn man überlegt, was wir eigentlich noch im Kader für Möglichkeiten haben. Aber das wäre so der einzige Spieler, wo ich aktuell sagen würde, dass das einer für uns wäre. Auf Linebacker könnte man theoretisch nochmal gucken. Da habe ich jetzt tatsächlich nicht geschaut, aber ja, das wäre, ich gucke gerade jetzt nochmal live on the fly sozusagen.
Der kann ich vielleicht schon mal sagen. Ich fände grundsätzlich die jungen Pass wahrscheinlich interessant. Brian Burns wird man nicht kriegen. Was ist mit Dieter Gross-Matos? Oder wen ich noch interessant fände, wäre Bradley Boseman, ne? Das wäre so meine Alternative, aber die wird man alle nur gegen Draftpicks auch kriegen. Und glaube ich nicht zu knapp, oder? Mindestens Drittrundenpicks. Also, was Bradley Boseman zum Beispiel angeht.
Bei Boseman bin ich mir nicht sicher, aber der ist ja auch gerade erst mal 5 Spiele da. Also,
ja, aber wenn sie alles einreißen?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den nach 5 Spielen gleich schon wieder entlassen. Also so.
Ja, nicht entlassen, sondern tatsächlich traden.
Wie du schon sagst, also damit sie das tun, musst du da natürlich auch einiges bieten. Und das sehe ich dann für Bradley Boseman auch nicht. Ne? Also da musst du dann Preise bezahlen, die er dann, da kommen wir dann zu Positional Value und solche Geschichten, die er dann einfach aber auch nicht wert sein kann. Schon allein von seiner Position und von dem, was er spielen kann her. Also er ist ja jetzt nicht der beste Center der NFL und naja, du wirst wahrscheinlich etwas an Draft-Kapital für ihn aufbringen müssen, als wäre er das. Und das kann er einfach realistisch gar nicht wert sein.
Jetzt hat Rico lang genug Zeit gehabt zu gucken.
Ja, es gäbe noch Frankie Louvu, der jetzt das zweite Jahr bei den Panthers spielt. Der war vorher undrafted Free Agent bei den Jets gewesen für 3 Jahre. Hat letztes Jahr so eine Rotational Rolle gehabt und ist dieses Jahr Starter und das sieht auch ganz okay aus. Gegen Cleveland ist er ein bisschen gekocht worden, aber die anderen 3 Spiele waren, soweit ich das jetzt hier sehen kann, solide. Wäre vielleicht was, um halt auf Linebacker ein bisschen breiter aufgestellt zu sein. Müsste man sich dann auch nochmal im Detail angucken. Aber es wäre einer der Spieler, wo man vielleicht nochmal drauf zugreifen könnte, wenn man irgendwie Late-Round-Picks loswerden will.
Okay, warum bin ich auf den Pass-Rush gekommen? Weil, und damit möchte ich zu meinem letzten Thema im Roundup kommen, da könnten die zu uns kommen und jede Menge der neuen Strafen sammeln, die es ja gibt. Denn was weiß ich, es gibt, glaube ich, jetzt mittlerweile 15 Yards, wenn man schlechtem Atem in der Nähe vom Quarterback hat oder irgendwie sowas. Ich glaube, alle haben es gesehen, die Russell-Pathos-Strafen. Natürlich alle gegen Brady. Es gab aber noch eine andere, die mindestens genauso lächerlich war. Ich habe es wieder vergessen. Rico, dein Kommentar?
Ja, da weiß ich nicht. Wenn ich jetzt was sage, kriege ich wahrscheinlich auch eine Roughing-the-Passer-Strafe. Es ist ja absurd. Also gerade jetzt, also mit Brady, das war schon absurd. Ja, gerade wenn ich sehe, wie, also wir haben ja die Frage gekriegt, ob das gegen Tour nicht auch viel zu viel war und ob das nicht eine Strafe war. Und ich habe gesagt, und Micho, du hast das ja auch gesagt, so, na, es war schon hart, aber es war jetzt eigentlich im Rahmen. So, es ist halt Football, es passiert. Das war halt, also wenn ich jetzt sehe, was gepfiffen wird, dann war das halt eine Ejection, muss man schon fast sagen. Ja, das ist ja absurd, einfach. Und das war gegen Brady, das war nichts. Das war eine Frechheit. Das war fast schon Betrug der Schiedsrichter an dem Gegner der Bucks. Das war echt, also ich weiß nicht, wie man das pfeifen kann. Und absurder wurde das ja im Monday Night Game, als war es Chris Jones, ich wollte es gerade noch mal nachgucken, der den Ball gegen Carr sogar in der Hand hat. Also der hat einfach den Ball gehabt und ist halt nach vorne gefallen und dadurch gab es dann eine Roughing the Passer Strafe, obwohl Derek Carr den Ball zum Gegner schon gefummelt hatte sozusagen. So, hä? Also momentan muss die NFL halt wirklich mal da gerade bei den Schiedsrichtern auch mal wieder ein bisschen die Zügel anziehen. Das ist eine absolute Frechheit, was da passiert. Also nicht nur, was also bei den Schiedsrichtern passiert ist. Also allgemein muss die NFL sich jetzt mal so ein bisschen wieder konzentrieren, was sie denn will und wie sie die Spieler schützen will. Und nicht, dass sie die Spieler mit irgendwelchem Bullshit, weil dann können wir auch Flag Football spielen. So, okay, dann spielen wir halt jede Woche Pro Bowl. Herzlichen Glückwunsch. Aber das hat dann nicht mehr wirklich viel mit Tackle Football zu tun.
Gut. Dann habe ich jetzt das Roundup hiermit beendet. Aber bevor du wieder übernimmst, Rico, wenn Tobi schon seine kleine, aber feine Kategorie des Gossip hat, würde ich heute gern auch noch mal was zum Thema Kultur sagen wieder. Ich bin ja jetzt hier anscheinend der Kulturbeauftragte. Und zwar hole ich von Zeit zu Zeit gerne mal so Klassiker nach. Und auch ich habe längst nicht alle Filme gesehen. Aber zuletzt habe ich einen Film gesehen, den es auch als Serie gibt. Ich nehme fast an, dass Tobi ihn kennt, nämlich Friday Night Lights. Tobi, kennst du ihn?
Nö, nie gesehen.
Okay, ist mit, wie heißt der jetzt? Oscar-Preisträger. Ich vergesse gerade den Namen. Ich mag ihn unheimlich gern. Egal. Es geht um ein Highschool-Team in Texas, wie soll ich das beschreiben? Was in Texas ist Highschool Football ja so wie eine Art Religion. Und es geht darum, dass das Team einen Spieler hat, der schon sicher ist, dass der ein Top-Prospect im College werden wird und dass er auch irgendwie in den Top 10 im Draft in der NFL kommen wird. Der kann alles, der kann werfen, der kann laufen, der kann tackeln, der kann sogar kicken. Deswegen sind sie der Favorit auf die Meisterschaft und das kommt, wie es kommen muss. Und das ist jetzt kein großer Spoiler. Der Spieler verletzt sich. Ne? Und dementsprechend müssen dann die Spieler aus der zweiten Reihe ran, die allesamt ihre privaten Probleme haben, vor dem Hintergrund, dass halt eben in der Stadt alles durchdreht, wenn sie mal nicht ganz so toll spielen, wenn sie verlieren oder was auch immer. Und es geht halt dann um deren Saison. Und wie sie das privat auch verkraften. Billy Bob Thornton heißt der Trainer, genau. Billy Bob Thornton. Und hervorragend geschauspielert. Spannend gemacht. Man kann tatsächlich auch einiges bei Football sehen. Das würden wir heutzutage nicht mehr auf dem Feld sehen, weil die teilweise echt mit blutigen Kinns und aufgeschrammten Gesichtern nachher übers Feld laufen. Und dieser Film war so erfolgreich, dass es später dazu auch wohl eine Serie gab, die mir noch fehlt. Die werde ich auch irgendwann nachholen müssen. Ich kann sagen, dass ich den Film tatsächlich empfehlen kann. Ich habe ihm bei Letterboxd, wer das kennt, 3,5 von 5 Sterne gegeben. Das so viel zum Thema Kultur noch. Und jetzt übergebe ich wirklich an dich, Rico.
3,5 von 5 Sterne.
Das ist viel. Für mich. Also es gibt die meisten Filme, die ich so sehe, kriegen von mir 2 bis 2,5.
Okay, ja, klingt fair.
So Filme wie Any Given Sunday zum Beispiel, die bekommen von mir so 4, 4,5. Und nur so die absoluten Sterne am Olymp des Filmhimmels würden von mir 5 Sterne bekommen.
Aha. Das ist schon interessant. Es gibt tatsächlich auch eine Serie zu Friday Night Lights, habe ich gerade gesehen.
Ja, wie ich gerade eben auch gesagt habe. Ist daraufhin war so erfolgreich, dass sie daraufhin gewesen ist. Ich habe sie noch nicht gesehen. Das kommt vielleicht dann irgendwann anders mal. Ja, sehr aber schön. Den Film kann ich tatsächlich sehr empfehlen.
Der Film hat 4,3 Sterne bei Amazon. Und 8,2 Sterne bei Movie Pilot. Ja. Tobi, möchtest du etwas sagen?
Nee, zu euren filmischen Highlights möchte ich nichts sagen. Ich möchte der Kategorie News noch was nachschieben. Ich habe nämlich gerade Twitter aufgemacht und habe eine brandaktuelle Nachricht.
Was denn?
Ping-Pong-Gate geht weiter. Tyreek Hill hat mal wieder eine seiner grandiosen Pressekonferenzen gegeben und hat gesagt, das wäre alles gar nicht so. Er hat die alte Tischtennisplatte nur ausgetauscht, weil er eine neue mit Dolphins-Logo bestellt hat. Das spielerinterne Ping-Pong-Turnier wird nächste Woche stattfinden. Sollte sich keiner die Gedanken drum machen. Ping-Pong-Gate ist on. Also ich weiß nicht, was die da tun, aber wir haben jetzt ein Ping-Pong-Gate.
Ja, geil.
Wenn wir sonst nichts haben, ne?
Nice. Ja, das bringt mich jetzt so ein bisschen um Konzept. Also weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Aber gut, da sind wir. Ping-Pong-Gate ist damit weiterhin eröffnet. Schau mal, wie es so weitergeht. Und damit sind wir dann vermutlich bei unserem wundervollen Spiel gegen die New York Jets, dass die Dolphins mit 40 zu 17 bei den New York Jets verloren haben. Und Tobi, du darfst gerne anfangen.
Ich darf anfangen. Ja,
wenn du willst.
Naja, ich muss ja. wo wir gerade schon mal bei Anfang sind. Nach dem ersten Spielzug war ja schon relativ klar, dass das Spiel nicht gerade positiv für die Miami Dolphins losgeht. Also gerade das erste Viertel war doch extrem harte Kost und da konnte man Schlimmstes befürchten. Tua konnte ja nicht spielen. Die erste Defensivsequenz war eigentlich ganz gut. Da haben sie gut verteidigt. Dann kommt die Offense auf den Platz und ist genau ein verdammtes Play auf dem Platz. Danach kassieren sie ein Safety. Teddy Bridgewater wird mit Verdacht auf Concussion vom Feld genommen und kommt auch nicht mehr wieder. Skylar Thompson muss quasi das gesamte Spiel gegen die Jets aus der, wie sagte Micho eben so schön, aus der Lameng noch irgendwie veranstalten. Davon mal ganz abgesehen, dass selbst Teile der Gangrene Germany gesagt haben, dass sie das Intentional Grounding, was zum Safety geführt hat, nicht gegeben hätten, hätte ich es auch nicht gegeben, war eine bodenlose Frechheit, die Entscheidung, weil Durham Smythe war es, glaube ich, der in der Richtung des Balles wirklich dann auch stand und da einen Intentional Grounding zu geben, war wild. Das war im ersten Viertel aber noch nicht mal das Schlimmste. Viel schlimmer war die Tatsache, dass wir dann irgendwann, als wir mit Skylar Thompson gespielt haben, irgendwann ja dann auch noch auf Terron Armstead verzichten mussten, der dann mit seiner C-Geschichte auch nicht mehr weiterspielen konnte. Also was da schief gehen konnte in dem Spiel, ist relativ früh schiefgegangen. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Terron Armstead hat 8 Snaps gespielt offensiv. Und da war schon zu sehen, dass das ganze Spielsystem und das ganze Konzept, was man sich vielleicht im Vorfeld vorgestellt hatte, auf schwere Beine gestellt werden würde. Viele, die Skylar Thompson in der Preseason gesehen haben, haben ja ein Loblied auf ihn gesungen und er hat seine Sache jetzt auch nicht so schlecht gemacht. Man kann aber nicht von ihm erwarten, dass er eben spontan da reinkommt und wir gegen die Jets gewinnen, weil die Jets haben aus ihren Möglichkeiten, die sie hatten, gerade offensiv noch relativ viel gemacht. Gegen Ende hingesehen wurde das Ergebnis dann relativ deutlich, weil die Jets in den letzten 3 offensiven Drives dann nochmal 3 Touchdowns aufgelegt haben in den letzten knapp 10-12 Minuten. Da war das Spiel aber ohnehin entschieden. Also 40-17 hört sich jetzt deutlicher an, als es ist. Nichtsdestotrotz haben die Jets gut gespielt, haben sie clever gespielt und haben die Schwächen, die Miami hatte, konsequent dann auch bespielt. Trotzdem, das wird man den Jets, die so selten mal Erfolg haben, auch nachsehen. Da sind einige Fans ja relativ euphorisch gewesen. Die Jets sind kein Spitzenklasse-Team. Das muss man auch sagen. Sie haben aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten am oberen Limit gespielt. Wir haben es nicht geschafft, die Dinge, die man sich vielleicht vorgenommen hatte, Zach Wilson richtig und vernünftig unter Druck zu setzen, die Separation in der Offense zu kreieren. Na gut, das ging dann mit Skylar Thompson dann auch nicht mehr so. Und dem Quarterback allgemein von uns eine Protection zu geben. Also da wird Rico gleich noch Zahlen zu nennen, denke ich. Die O-Line war ohne Armstead und dann mit Taron Shelf, der dann spielen musste, heillos überfordert. Und ich meine, Rico hätte mir jetzt die Tage mal gesagt, ich glaube 60% Pressure Rate hatte Skylar Thompson.
Das heißt, 60 ist richtig, ja.
Hattest du, glaube ich, irgendwann gesagt. Und da muss ein Rookie-Quarterback natürlich auch erstmal mit klarkommen. Die Interception, die er geworfen hat, gut, da ist ihm einer im Arm, das verändert die Richtung des Balls. Das kann passieren. Bei dem Fumble, den Quinnen Williams, glaube ich, zurückträgt, gut, er hält den Ball ein bisschen zu lange, verliert ihn dann. Das sind Rookie-Fehler, die soll er aber auch machen dürfen. Ich denke, da kann man ihm nicht wirklich einen Vorwurf machen. Es fing halt scheiße an. Die Mannschaft hat das Beste versucht im Rahmen der Möglichkeiten, aber irgendwann musste man dann halt einsehen, dass in der Form gegen die Jets, in der Form an dem Tag nichts zu holen ist. Grob gesagt.
Danke für die Einschätzung, Tobi. Micho, wie war dein Blick auf das Spiel?
Ja, fangen wir mit vielen Dingen an. Ich denke mal, über das Thema Concussion-Protokoll werden wir später nochmal reden. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal aus. Ich gebe Tobi vollkommen recht, was Skylar Thompson angeht. Mit einem Gameplan, der nicht für ihn gemacht ist, mit keinen Raps und so weiter, ist es schon schwer, da tatsächlich was aus dem Feuer zu reißen. Man muss ja auch noch überlegen, Terry Kill angeschlagen. Und dann muss man gucken. Und dann haben wir eigentlich, und das rechne ich Josh McDaniel hoch an, genau das Richtige gemacht. Wir sind übers Laufspiel gegangen. Und das sah mal richtig gut aus. Raheem Mostert scheint jetzt unser Running Back Nummer 1 zu sein. Chase Edmonds fällt immer weiter in Ungnade. Raheem Mostert sieht auch gut aus. Er macht es auch individuell gut. Die O-Line hilft ihm zumindest in einem gewissen Maße. Aber wie wir wissen, wir können das Spiel nicht mit Laufspiel gewinnen. Das geht halt so einfach nicht. Skylar Thompson hat seine Sache, wie gesagt, gut gemacht im Rahmen der Möglichkeiten. Und selbst wenn es mit der NFL-Karriere irgendwann nichts mehr werden sollte, hat er eine Zukunft in Hollywood, weil was er da beim Touchdown, bei dem Trickplay da abgerissen hat, ich meine, ja, Jim Smicey hat den Touchdown erlaufen. Ja, ihr werdet das Trickplay alle gesehen haben. Aber für mich geht der Touchdown zu 80% halt eben tatsächlich auf Skylar Thompson. Weil er hat mit seiner Art und Weise, wie er da hinten die Audibles rief und sowas, er hat dieses Trickplay so genial verkauft. Kann man nur den Hut vorziehen. Das ist meine Meinung. Soweit zum Positiven. Das nächste ist eher negativ, denn was mich komplett stört, ist die Geschichte, dass wir 10 Tage Zeit hatten, um uns auf die Jets einzustellen. Und es war bekannt, wie die Jets spielen. Und trotzdem haben wir keine Lösung gefunden. Wir haben immer noch versucht, viel mit Man-Coverage zu spielen. Wir haben den Lauf zugelassen. Und wir sind im Moment, wenn uns die Corners 1 und 2 fehlen, können wir dieses Schema nicht durchziehen. Und da erwarte ich ganz einfach, dass es da auch andere Lösungen gibt, auch schematischer Art, um auf eine andere Art und Weise als über Blitzen und Man-Coverage tatsächlich Druck zu erzeugen. Und das funktioniert so nicht. Zach Wilson war jetzt nicht herausragend gut. Aber wir hatten es vorher gesagt, und das ist tatsächlich so, wenn man Zach Wilson unter Druck setzt, Dann kriegt er Probleme. Stattdessen, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, wir haben es geschafft, dass Zach Wilson gegen uns ein relativ gutes Passer-Rating hatte. Das war jetzt nicht alles Gold, was glänzte. Zach Wilson war jetzt nicht unbedingt hier der zukünftige Superstar oder sowas. Aber da hätte man das Spiel schon besser in den Griff bekommen können. Natürlich ist das Ergebnis ein bisschen zu hoch ausgefallen. Dadurch, dass wir quasi im letzten Viertel dann alles einfach nur versuchen mussten. Da kann man dann auch sagen, Jason Sanders, Dankeschön, aber das Field Goal muss sitzen. Rico hat es während des Spiels gesagt, gehen wir mit dem Field Goal in Führung, sieht das Ganze vielleicht anders aus. Dann können wir vielleicht anders spielen. Generell, ich habe es vorhin auch schon mal angesprochen gehabt, ist es jetzt so, Miles Gaskin hatte seine ersten Yards, ich glaube sogar seine ersten Snaps überhaupt. Nur Ekpinogine hatte seine ersten Snaps und sah immer noch beschissen aus. Entschuldigung, muss man mal so deutlich sagen. Dann haben wir Channing Tindall hat seine ersten Snaps gehabt. Ich hoffe, dass das bald mal mehr werden, damit man ihn genauer beurteilen kann. Das heißt, von wegen, es kommen stückchenweise, zeigt sich jetzt auch, wie tief unser Kader ist. Wo er nicht tief ist, und das hat auch dieses Spiel gezeigt, ist die O-Line. Taron Armstead hatte eine C-Verletzung und ich bin mir nicht sicher. Wenn ich jetzt sage, von wegen, soweit ich gehört habe, schreien bestimmt gleich alle, nein, nein, das ist nicht wahr. Er hat ja eine C-Verletzung und soweit ich weiß, ist die an einem C, mit dem er früher schon immer Probleme hatte. Aber seien wir auch ganz ehrlich, wir konnten nicht damit rechnen, dass Taron Armstead die Saison durchspielen wird. Wir wussten, dass er da in der Beziehung immer irgendwelche leichten Verletzungsanfälligkeiten hat. Und wenn er jetzt quasi im nächsten Spiel wieder spielt, bin ich hochzufrieden. Dann ist das okay. Trotz allem ist meine Meinung, wenn man oben angreifen will, und das wollen wir, hätten wir auch mit einem dritten Quarterback Lösungen finden müssen, / können. Wie gesagt, das Ergebnis ist nicht so deutlich. Man hätte es nicht unbedingt, man hätte es nicht unbedingt gewinnen müssen, aber mir war es dann so ein bisschen zu, ja, ich will nicht sagen einseitig, aber es kann nicht sein, dass die Offense nur von Tyreek Hill und von Raheem Mostert getragen wird, wenn man so viele Playmaker hat. Das finde ich schon ein bisschen schade. Und das ist gar nicht mal der Vorwurf an Mike McDaniel, sondern da heißt es grundsätzlich, und ich glaube, dass Skylar Thompson da tatsächlich auch nicht, halt nicht eingespielt war. Ganz einfach rostig war. So, und wie gesagt, ich glaube, das soll es jetzt für Erste gewesen sein, aber auch da, Chapeau an die Jets, die es tatsächlich dann dementsprechend auch gut ausgenutzt haben.
Tobi, wolltest du was dazu sagen?
Möchte ich direkt was dazu sagen, ja, weil wenn wir davon ausgehen, dass 54 Yard Field Goal Versuche als die müssen drin sein bezeichnen, also dann sind wir glaube ich in der Liga die einzigen, die das tun.
Nein, das hast du falsch verstanden. Gemeint von wegen der muss drin sein, dann geht das Spiel anders aus.
Naja, ne, aber
ja, das ist kein Selbstläufer, das ist klar.
Ich hätte mir an der Stelle von Mike McDaniel mehr Mut gewünscht. Ich weiß nicht, ob euch das noch im Kopf ist. Ich habe euch vor dem ausgespielten dritten Versuch in unserer internen Facebook-Gruppe schon gefragt, ob sie gleichzeitig auch noch einen Plan für den vierten Versuch haben. Weil ich davon ausgegangen bin, dass sie den vierten ausspielen würden. Und nicht, dass sie einen 54-Yards-Field-Goal
fangen. Ja, die Jets hätten 10 Yards weiter hinten angefangen, wenn der daneben gegangen wäre, ne?
Naja, ne, aber dann
sieht die Sache vielleicht auch wieder anders aus. Aber wie gesagt, es hat ja ein Big Play genügt, um nach vorne zu kommen, letztendlich.
Naja, klar, aber wie gesagt, ich hatte auch gar nicht erwartet, dass sie da das Field-Goal versuchen, sondern ich hatte erwartet, dass sie es da ausspielen, aber haben sie dann nicht gemacht.
Aber das Problem mit den Big Plays hatten wir ja schon gegen die Bengals. Die Bengals haben gegen uns nicht gut gespielt. Aber durch diese Man-Coverage, wo wir im Moment nicht die Corner für haben, ja, nicht die Qualität in der Secondary haben, um das konstant zu machen, eröffnen sich immer wieder Möglichkeiten. Auch für Spieler, auch für Teams wie die Jets. Nochmal, die Jets sind kein Fallobst, das ist mir klar. Aber trotz allem, da eröffnen sich dann Möglichkeiten, die nicht da wären, wenn wir mit einer vollen Secondary voller Kapelle spielen würden, das ist schon klar. Aber dann erwarte ich, dass da man da schematisch auch was umstellt und genau diese Schwäche halt eben, ja, auch abstellt. Oder aber zumindest versucht zu umschiffen. Und das sehe ich im Moment noch nicht. Wir spielen mit unseren Cornern Nummer 3, 4, 5, 6, wie als wenn wir Howard und Jones hätten.
Tatsächlich tun wir das nicht. Da, also jetzt gegen die Jets haben wir es, glaube ich, versucht. Jetzt gibt mir da, ich glaube, unsere Blitzrate war tatsächlich bei 50%. Aber insgesamt in der Saison ist unsere Blitzrate tatsächlich deutlich geringer als letzte Saison. Was halt einfach darauf zurückzuführen ist, dass uns der zweite gute Cornerback fehlt und dass Xavier Howard einfach noch nicht bei 100% wieder ist. Das ist das eine. Ich habe gerade noch die Injuries von Terron Armstead mir angeschaut. Also wegen dem Toe hat er zumindest noch nie gefehlt oder stand noch wegen dem Toe noch nie auf einem Injury Report. Also das ist zumindest das, was ich jetzt auf die Schnelle gefunden habe. Das muss nichts heißen, aber das wollte ich jetzt gerade nur noch mal gesagt haben. Genau, dann kommen wir mal zum Spiel. Ja, also das erste Quarter war ja einfach nur, also das war ja einfach Pech. Erstens, dieser Spotter, ich weiß nicht, was dieser Spotter gesehen hat, weil auch hier, wenn man sich das Ding von Teddy Bridgewater anschaut und nachher das Ding von Braxton Berrios, das ist absurd, wie Berrios weiterspielen durfte. Also da...
Der ist ja nicht... Nee, Moment, Breesall war das, der nicht getorkelt ist.
Ja, das ist absurd. Also man könnte da auch ganz bewusst von Spielschiebung sprechen, wenn man sagen würde, hier der Spotter, der hat auch schon mal ein Jets-Trikot getragen. Aber das will ich jetzt nicht sagen. Nur den Punkt, den ich da bringen möchte, ist, dass die NFL muss da was finden. Weil man stelle sich vor, ein Spotter sitzt da und hat einfach über einen Kumpel Geld gewettet. Auf den Super Bowl. Und ist Spotter im Super Bowl. Und dann, ja, erstes Play, Sack, Patrick Mahomes liegt im Dreck, oh, der, ja, der ist gewackelt und er ist out for the game. Oh, schade. Damit sind die Chiefs dann raus. Eventuell mache ich das mit dem zweiten Quarterback auch noch, da muss irgendein Emergency Quarterback spielen. Aber, ja, die Teams sind jetzt ja fast, also, wenn man das weiterspinnt, könnte man fast dafür argumentieren, dass man demnächst drei aktive Quarterbacks im Roster hat. Im Spieltagsroster. Nicht mal mehr im Roster allgemein. Das ist noch ein bisschen unausgereift. Da muss noch ein bisschen was kommen. Genau, das dazu. Terron Armstead, okay, auch Geschichte. Und dann hat unsere Offense nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Aber das ist klar. Wir haben da einen siebtrunden Quarterback, der keine Reps mit dem First Team bekommen hat. Auf dem, das habt ihr alle schon gesagt, auf dem das Play-Design gar nicht zugeschnitten ist und so weiter und so fort. Dafür das Ding echt gut gemacht. Und ansonsten ist unsere Defense einfach nicht in die Puschen gekommen. Das hat einfach nicht geklappt. Und dementsprechend hatten die Jets einfach einen sehr, sehr guten Tag. Die Jets haben nah an ihrem Ceiling gespielt, würde ich behaupten, wenn nicht sogar genau an ihrem Ceiling. Ich glaube nicht, dass da wirklich viel Luft nach oben noch ist. Und die Dolphins haben halt wirklich das schlechte Saisonspiel gehabt. Und wenn dieser Kick reingeht, dann steht es 20-19 für die Miami Dolphins. Ja, und wenn ich mir dann die Zahlen anschaue, dann haben die Jets einen 56-Yard-Drive gehabt. Danach ein 5-Yard-Drive und danach ein 30-Yard-Drive, weil die Dolphins natürlich das vor den vierten Versuch ausgespielt haben. Das sind 35 plus 56 sind 61, 3 im Sinn. 91 Yards für 21 Punkte. Ja, also auch da, das muss man, das wird alles heißer gekocht, als es gegessen wird. Ja, die Jets, am Ende ist das Ergebnis zwar hoch, aber es ist gar nicht so aussagekräftig. Die Jets haben verdient gewonnen, das kann man schon so sagen. Was mir gefallen hat, dass die Dolphins dran geblieben sind. Die Dolphins wären mit dem Field Goal sogar in Führung gegangen. Und das mit ihrem Third String, Seventh Round Rookie Quarterback. Worüber sprechen wir? Ist gar keine Frage. Verletzungen gehören zum Sport dazu. Gerade beim Football. Aber, und die Jets haben ein bisschen Probleme auf ihrer O-Line. Okay, das sah nicht schlecht aus. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und was war bei den Dolphins los? Cornerback 1 und 2 haben gefehlt. Genau die du für das Scheme brauchst. Ja? So, das ist erstmal Problem. Dadurch kannst du es gar nicht so spielen, wie du es normalerweise spielst, weil sonst hätte Zach Wilson, sonst hätte er 3 Picks geworfen, dann wäre das Ding durch gewesen. So, das ist das Erste. Dann hast du die Quarterback-Situation, dann Terron Armstead kommt raus, dann kommt, das heißt, es kommt ein Tackle rein, der auch nicht direkt so vielleicht harmonisiert, wie es ein Terron Armstead mit Eckenberg macht. Dann hast du Eckenberg momentan, der absolut nichts kann, der absolut nicht gut ist, um das mal so zu sagen. Und du spielst mit deinem, ich glaube, auch Third String oder Second String, Right Tackle. Also diese Sachen sind halt dann wirklich schwierig. Der Wide Receiver Nummer 1 ist angeschlagen, ja, und dann hast du halt noch Pech. Ja, dann fängt Sauce Gardner seine erste Interception, da konnte er nicht mehr viel für. Wenn der an der Line nicht berührt ist, dann wird er in dem Play komplett verbrannt. So, deswegen, ich finde diese Lobeshymnen zum Beispiel zu Sauce Gardner, das ist ein netter Typ, der hat auch eine nette Kette beim Draft getragen. Aber also momentan ist das für mich einer, der viel zu hoch gedraftet wurde. Viel zu hoch. Ja, aber das, also wie gesagt, das fand ich so ein bisschen absurd, wie der dafür abgefeiert wurde. Aber ansonsten haben die Jets das gut gemacht. Sie haben genau das gemacht, was sie machen mussten. Sie haben diese Umstände, die schlechten Umstände für die Dolphins haben sie ausgenutzt. Und dementsprechend, ja, war es das dann halt für die Dolphins. Und ja, ich sag mal so, ich glaube, es sind weniger, vier tiefe Pässe hat Skylar Thompson geworfen. Davon war er zweimal unter Druck. Einen hat er angebracht, einen hat er nicht angebracht. Und 3 Pass Interference. Das hat schon alles gesagt über die Jets hinten im Backfield, obwohl sie sagen, dass es gut ist. Wenn wir mit unserem Quarterback 1 dort gespielt hätten, dann hätten die im Backfield sowas von Probleme gehabt. Da wären die noch mehr verbrannt worden. Aber ja, so ist es. Es war eine verdiente Niederlage. Es war eine sehr, sehr unglückliche Niederlage. So, jetzt spielen wir natürlich nächste Woche gegen die Vikings. Aber ist die Grundstimmung bei den Dolphins aktuell. Und das ist auch so ein Thema. Wir stehen 3-2. Letzte Saison standen wir 1-4, glaube ich, zum gleichen Zeitpunkt. Es ist noch alles drin. Selbst wenn wir am Wochenende verlieren sollten, ist noch alles drin. Man muss noch nicht, ich weiß, dass das frustrierend ist, auch gegen die Jets zu verlieren. Und so wie sich die Jets gefreut haben, das hat mich gefreut. Weil das zeigt, dass die Dolphins relevant sind. Wie man sich über den Sieg der Dolphins freut, gegen die Dolphins freut. Wie die Bills sich gefreut haben, dass die Dolphins gegen die Jets verloren haben. Ja, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, das ist schon eine ziemlich geile Sache, wenn man sich das mal anguckt und, ja, das wollte ich da nochmal zugesagt haben. Tobi.
Kontroverse Frage an euch beiden. Wenn wir mit Tua gespielt hätten, alle Spiele durch, ständen wir dann 5-0?
Ja. Ich bin mir da. Ich weiß es nicht. Also gegen die Bengals, glaube ich, hätte man das Spiel durchaus auch verlieren können, trotzdem. Weil da lag es auch nicht am Quarterback unbedingt. Ja. Es wäre, glaube ich, auf jeden Fall schwieriger geworden. Ich glaube tatsächlich, dass wir gegen die Jets hätten spielen können. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass es an gewinnen können. Ich glaube nicht, dass es an Skylar Thompson lag. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ich kreide den Sieg der Jets sogar mehr der Defense als der Offense an. Und deswegen. Ich glaube, dass man mit Tua mehr gepunktet hätte. Ob es dann gereicht hätte zum Sieg? Ich vermute zumindest gegen die Jets ja, weil man dann am Ende auch nicht so riskant hätte spielen müssen. Aber garantieren kann es natürlich keiner.
Ja, ich sag mal, gerade gegen die Jets habe ich ja gerade schon gesagt, das hätte auf jeden Fall gereicht, weil die Jets ja gar nicht diese kurzen Punktmöglichkeiten bekommen hätten. Dementsprechend, ja. So würde ich das zumindest sehen.
Ich würde aber auch gerne noch was zum Thema Spotter sagen.
Ja.
Weil, also um die Regel, ich weiß gar nicht, wer das alles so mitbekommen hat. Es ging ja tatsächlich um den Stolperer von Tua beim Spiel gegen die Bills aufgrund seiner Rückenverletzung. Ja. Um es jetzt mal ganz klar und deutlich zu sagen. Und da würde ich gleich gern noch was anderes zu sagen. Aber daraufhin wurde ja eingeführt, dass jemand, der jetzt im Concussion-Protokoll ist, auch nicht mehr zurück darf im Laufe des Spiels. So. Und ein Spotter, der meint, dass jemand unsicher auf dem Feld ist, hat die Anweisung, den Spieler ins Concussion-Protokoll zu schicken. Das heißt, ein einzelner Mensch entscheidet auf den ersten Blick, wirklich einfach nur auf den ersten Blick, über Wohl und Wehe vielleicht einer ganzen Franchise. Jetzt hat es uns getroffen und ich halte nichts von Verschwörungstheorien, das hat man mit uns gemacht, weil das mit Tua war oder sowas. Aber tatsächlich, ist das eigentlich zu viel Macht in Händen eines Menschen, der zu leicht in dieser Situation auch einen Fehler machen kann. Da müsste man noch eine Kontrollinstanz haben und die ist ja eigentlich das Concussion-Protokoll. Aber selbst wenn das positiv durchlaufen ist, darf der Spieler ja nicht zurück. Und das finde ich, also ich finde, das ist das falsche System. Ich finde es vollkommen in Ordnung, die Spieler zu schützen, ja, weil ein Spieler sehr schön, ein Spieler will spielen, der merkt auch nicht unbedingt was von der Concussion in dem Moment, es sei denn, sie ist wirklich hammerhart. Ja, sondern der Spieler will spielen und was wird der Spieler also tun? Der wird alles nur die Mögliche dafür tun, wieder aufs Feld zu kommen und den da zu schützen, ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube aber, dass das der falsche Weg ist. Und wohin führt das Ganze nachher noch? Du hast vorhin hier Braxton Barris angesprochen. Ich fand Breece Hall war das auch relativ beeindruckend. Der bekam bei seinem Touchdown kurz vor der Goal Line einen harten Hit gegen den Helm und kniet, wirklich, der kniet mehrere, ja, einen langen Zeitraum, ich weiß nicht ganz genau, wie lange, aber es war mehr als eine Minute, kniet der wirklich, er hat überhaupt nicht gefeiert, er hat einfach nur gekniet und hat sich nicht bewegt. Was dazu führt, längere Unterbrechung, damit der Spotter nicht sehen kann, ob er taumelt oder sonst irgendwas. Und das sind so Geschichten, dass man das jetzt noch trainieren muss und dass die Spieler dann wirklich alles versuchen, um, wenn irgendwas ist, das nur irgendwie zu verstecken und so weiter. Ich finde, das tatsächlich macht das Spiel kaputt und ich bin nicht der Meinung, dass irgendwie hier die Geschichte mit CTE totgeschwiegen werden soll und dass Football noch so hart sein muss wie vor 50 Jahren, wo die alle ohne Polster im Helm gespielt haben und so weiter und so fort. Ja, aber das ist halt in meinen Augen einfach der falsche Weg. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es war okay, das jetzt auszuprobieren. Wie waren die Leidtragenden? Alles gut und schön, aber bitte schafft diese Regel wieder ab, liebe NFL.
Ja, also da kann ich dir ja nicht nur zustimmen. Also es kann ja nicht sein, dass irgendein random Dude halt oder Dudin, ich habe das ja vorhin schon so ein bisschen, natürlich so ein bisschen hart ausgedrückt, aber im Grunde ist es doch so. Da sitzt einer, boah, ich mag den nicht, keine Ahnung, der hat früher im College, hat er beim College des direkten Rivalen gespielt, deswegen mag ich den nicht, boah, den haue ich heute raus. So, also natürlich sollte es da nicht zu kommen, aber ich habe mir das Video von Teddy nochmal angeschaut. Ich kann da nichts erkennen. So, das ist halt absolut wild. Absolut wild. So, und das ist, ich finde das nicht gut. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es da genau weitergeht. Und ich denke, man muss da was adaptieren. Ich hätte mir auch hier, ja, genau. Ich denke, das ist das, was man dazu zu dieser neuen Regelung erstmal sagen muss. Die muss auch in die Schuhe reinwachsen, damit sie passen. Aber so wie es aktuell ist, darf es nicht bleiben, weil es das Spiel kaputt macht. Ja, so sehe ich das zumindest. Tobi, hast du auch noch eine Meinung zu?
Sie deckt sich im Wesentlichen mit dem, was ihr gesagt habt. Also wir waren jetzt nun mal die Leidtragenden, aber es wird da zumindest, sagen wir, wieder abschaffen, fände ich nicht gut, aber man muss, das hat der Philipp auch gesagt, da sicherlich noch einiges anpassen und einiges an Verbesserungen im Ablauf vornehmen, dass es eben dieses Subjektive verliert und dass es da objektive Kriterien gibt, die vielleicht auch nachvollziehbar sind. Weil wenn man dann hört, dass Teddy nur wirklich keine Concussion hatte im Nachhinein, dass er jetzt aber dann, obwohl er keine Concussion hatte, durch das Concussion-Protokoll durch muss. Das kann man an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch kritisch sehen.
Korrekt. Und du hast Philipp gerade schon angesprochen. Diejenigen, die die Folge noch gehört haben, die Glücklichen, sage ich mal, weil da hatte Micho sich wirklich sehr gut die Zeit genommen. Und danke da auch nochmal an Philipp, der sich die Zeit da genommen hat. Wir haben auch Werbung dafür gemacht in der Folge danach, in der regulären Folge. Nur kam es leider dazu, dass irgendwelche Idioten meinten, Philipp dann privat zu schreiben, von wegen, also den auch privat einfach angegangen sind, wo ich mir denke, was für kleine dreckige Mistkerle seid ihr denn bitte? Was für ein kleines Ego habt ihr, dass ihr aufgrund einer Meinung eines Arztes, einer medizinischen Einschätzung, aufgrund der Fernsehbilder und der Berichte, wie klein ist euer Ego, dass ihr keine Meinung von einem Experten ertragt? Wie klein seid ihr? Das muss man sich mal überlegen. Das ist absolut nicht hinzunehmen. Und deswegen ist die Folge tatsächlich inzwischen auch wieder runtergenommen. Einfach damit wir Philipp da auch schützen. Einfach weil wir nicht wollen, dass noch irgendwelche Leute auf diese dumme Idee kommen, Philipp anzuschreiben oder allgemein irgendwelche Gäste von uns anzuschreiben. Was fällt euch denn ein? Also denjenigen, die das gemacht haben. Was fällt euch denn ein? Also was glaubt ihr denn, wer ihr seid, dass ihr das Recht habt, jemandem, der seine Zeit, seine Energie und alles opfert in dem Moment, um seine Expertise in einen Podcast zu bringen, um es den Fans und den Leuten, die sich mit dem Football, mit den Miami Dolphins oder aber auch allgemein mit dem Football, weil diese Folge von vielen tatsächlich in den ersten zwei Tagen gehört wurde, das zu kritisieren, diese Leute, die sich Zeit dafür nehmen, den sowas zu machen, nur weil die eine andere Meinung haben und die Meinung im Nachhinein sogar bestätigt wurde durch die NFL und die Spielergewerkschaft der NFL oder der Spieler der NFL. Ja, also Leute, bitte, bitte seid keine asozialen Idioten, die Leute anschreiben aufgrund von verschiedenen Meinungen. Ja, ich weiß, ich bin manchmal auch ein Twitter-Captain und ich schlag bei Twitter auch ganz gerne mal über die Stränge. Aber Leute privat anzuschreiben, ja, vor allem als, das ist einer unserer Gäste, ihr könnt gerne uns anschreiben und sagen, hey, in eurem Podcast so. Gar kein Problem. Kritik am Podcast gerne. Mir könnte auch alles Mögliche schreiben. Aber doch keinem unserer Gäste. Ja, oder grundsätzlich sollte man das nicht tun. Irgendwen beleidigen oder sowas. Ernsthaft, für wen, ich frage mich, für wen hält man sich, so ein Internet-Rambo zu sein, weißt du, und dann, wenn die draußen nur schief angeguckt werden, da haben sie schon köttelnde Böcks. Weißt du, in was für einer dummen Situation kann man denn sein, um so zu reagieren? Wie arm bin ich denn, mir die Zeit zu nehmen? Also wirklich, das muss man sich ja auch mal überlegen. Da nimmt sich einer die Zeit, um die Person zu finden, die bei uns im Podcast war, um die auf Social Media zu finden, um dieser Person, sich dann noch die Zeit zu nehmen, dieser Person eine insulting Message zu schreiben. Wie krank! Wie wenig Leben, was kann in meinem Leben denn schieflaufen, dass ich so reagiere? Was in Gottes Namen läuft bei solchen Leuten schief? Ja? Leute, seid keine Dickheads. So, jetzt sag ich's mal, wie es ist. Seid keine Dickheads. Ja? Man kann alles kritisieren und sagen, ich bin nicht dieser Meinung. Fair. Man kann sich hinstellen und sagen, ich bin kein Mediziner, aber für mich sieht das nach einer Concussion aus. Kann man sagen, ist halt schon fragwürdig. Also, kann man behaupten, habe ich gar kein Problem mit. Könnte ich auch behaupten. Aber so Experten anzugehen und denen irgendwas zu schreiben. Leute, lasst die Scheiße, ehrlich. Lasst die Scheiße. Das sagt so viel über euch aus, was ihr, also wirklich, wirklich. Also, das ist unterste Schiene. Das ist ganz, also das ist kein Niveau mehr. Ja, das ist einfach, wo es dann mal vielleicht auch Kollege, sag ich mal, Fratzengeballer, ja? Wo einfach mal bei meiner Oma oder so, da hätte es früher wahrscheinlich was auf den Arsch gegeben. Ja? Früher in den 50er Jahren oder so. Also, Leute, ernsthaft jetzt nochmal. Wir haben, Micho hat mit dem Philipp eine Folge aufgenommen. Diese Folge war voller Informationen und Einschätzungen zu der Situation um Tour und was da sein kann. Und es war sehr, sehr gut erklärt. Es war sehr anschaulich erklärt. Das Concussion-Protokoll war erklärt. Was für Tests macht man überhaupt bei einer Concussion? Und es war alles richtig. Im Endeffekt das, was der Bericht der NFL mit der NFLPA gesagt hat, ist genau das, was Philipp gesagt hat. Ja, also und da man die zwingt einen dazu, solche Folgen einfach nicht mehr zu bringen oder runterzunehmen, weil irgendwelche Idioten meinen, dass das nicht ihre Meinung ist und dass sie da das Recht hätten, jemanden zu beleidigen. Erstens, es gibt kein Mensch in der Welt das Recht, normale Menschen zu beleidigen. Ja, also es gibt Menschen, wo man sagen kann, ja, die darf man beleidigen, dazu gehören Nazis zum Beispiel, ja, so Faschos, die darfst du beleidigen, wie du lustig bist, das ist vollkommen in Ordnung. Aber keinen normalen Menschen. Das hat keiner verdient. Keiner hat das verdient und erst recht keine Person, die Zeit nimmt und in einem Podcast erklärt, wie diese Situation aussieht. Ja. Und ja, also das ist wirklich, ich war schockiert, muss ich ehrlich sagen. Ich war traurig darüber und ich war richtig, richtig sauer, dass wir so eine coole Folge, und Philipp, da nochmal ganz, ganz groß Dankeschön, dass wir wirklich so eine coole Folge einfach runternehmen, weil einfach wir da sagen, das ist es nicht wert. Uns ist es das nicht wert, dass egal welcher unserer Gästinnen und Gäste da angegangen wird, in dem Moment ist es uns das nicht wert, weil so viel Information und so viel Positives kann gar nicht in einer Folge sein, dass das irgendwas anderes aufwiegen würde. Dementsprechend, deswegen ist diese Folge nicht mehr online. Philipp hat da unsere 100%ig, 150 oder wie Tobi sagt, unsere 305%ige Solidarität. Und jeder, der sowas macht und wo man das mitkriegt, Leute, zieht die einfach komplett durch den Kakao. So, das wollte ich jetzt, das war jetzt so ein bisschen länger, aber ich denke, das war einfach nötig. Micho, du darfst natürlich auch sehr, sehr gerne da auch noch was zu sagen und Tobi danach natürlich auch.
Ja, also ich kann vorbehaltlos das unterstützen, was du sagst, Rico. Möchte noch zwei, drei kleine Anmerkungen machen, die zum Teil auch darüber hinausgehen. Erstens, mir tut's für alle diejenigen leid, die diese eigentlich wirklich super Erklärung von Philipp nicht mehr hören können. Da habe ich mich auch schon bei Twitter bei den Leuten für entschuldigt. Aber tatsächlich, da gab's echt Leute wie, und jetzt kann ich die Folge nicht mehr hören. Das ist schade. Falls es Leute waren, die auch noch Fans der Miami Dolphins sein wollten oder was auch immer, der Franchise in Deutschland wurde damit tatsächlich auch so ein kleines bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, wirklich geschadet, aber Tatsache ist, dass dieser Podcast Verständnis für die Miami Dolphins über die Fanbubble hinausgefunden hat, weil den auch zig andere Leute tatsächlich, die sich für Football interessieren, gehört haben und damit natürlich auch irgendwo näher an den Miami Dolphins dran waren. Auch sehr schade, das muss man auch ganz klar sagen. Was natürlich auch gar nicht geht. Philipp ist beleidigt worden. Wie gesagt, das geht gar nicht. Es geht auch nicht. Es gibt diesen Arzt, ich vergesse den Namen immer, der halt sich so eingesetzt hat, um die Lösung für CTE zu finden, beziehungsweise um die NFL auf CTE aufmerksam zu machen. Und der hat Tua ja tatsächlich empfohlen, seine Karriere zu beenden. Ich meine, Klammer auf, das hat er schon fast jedem Footballspieler empfohlen. Und naja, wie auch immer. Alles gut. Er ist ein Experte und man kann ihm mit ihm einer Meinung sein oder nicht, aber da ist von Miami Dolphins Fans tatsächlich Dinge ihm gesagt worden, die auch nicht in Ordnung waren. Auch aus Deutschland, das muss man auch ganz klar sagen. Das geht genauso wenig. Ja, ich finde, diese Beleidigungen und sowas, die gehören da halt nicht hin. Und ich habe auch schon mal geschrieben, man muss nicht die Meinung eines Experten teilen. Man muss noch nicht mal an die Fakten eines Experten glauben. Was man aber zumindest tun muss, ist sie akzeptieren, weil es sind immerhin Experten. Ich kann sagen, okay, du sagst mir das, ich glaube das jetzt zwar nicht, aber gut, wenn du das so sagst, das sind die Fakten, dann nehme ich das jetzt mal so hin. Es gibt aber viele Leute mittlerweile, Und die werde ich gleich auch ganz deutlich beim Namen nennen. Die gehen halt hin und zerreißen jeden Experten in der Luft, zerreißen jedes Faktum in der Luft, wenn es nicht zu ihrer vorgefassten Meinung passt, solange bis die irgendwann einen Experten finden, die es auch in den deutschen Medien ja zuhauf gab, leider Gottes, muss man dann sagen, bis sie irgendeinen Experten finden, der genau ihre Meinung widerspiegelt, egal wie konsequent der ist. Und das sind in meinen Augen, das ist Querdenker. Und die lasse ich in meinem privaten Umfeld nicht zu. Und deswegen werde ich das Ross, da werde ich da auch Ross und Reiter nennen. Also das ist einfach ein Ding, das will man nicht haben. Ja, man geht nicht einfach hin und also wenn ihr eure eigene Meinung haben wollt, gut und schön, aber lasst uns dann damit in Ruhe. Anstatt irgendwie, also nein, das kam jetzt falsch rüber, Entschuldigung. Nicht, mir geht's darum, hört den Leuten zu und dann bildet euch eure eigene Meinung und dann könnt ihr auch eure Meinung fundiert vertreten und sagt nicht einfach nur jeder, der was gegen was anderes sagt, als ich glaube, ist scheiße. Weil so kommt es rüber. Und das wollte ich noch ergänzend dazu sagen. Und das Thema geht mir tatsächlich persönlich sehr nah, weil ich das nicht gedacht hätte. Und das zeigt, dass wir leider mittlerweile auch die unangenehmen Seiten des Erfolgs des American Football in Deutschland, des Football-Hype spüren. Das gefällt mir nicht, bin ich ehrlich.
Ja, da hast du recht. Und Tobi, möchtest du da was zu sagen?
Ich will da gar nicht viel zu sagen. Ihr habt ja auch schon mehr als deutlich eure Meinung gesagt, die meine Meinung auch ist. Ich war entsetzt, ich war schockiert, ich war schwer.
Tobi, geh mal bitte näher ran ans Mikro, man hört dich nicht mehr. Oh.
Ich war schockiert, enttäuscht, traurig, viele Dinge gleichzeitig und ich hätte nicht gedacht, dass wir mal eine Folge runternehmen müssen. Es hat mir für Philipp leid getan. Es tut mir für die Leute leid, die es nicht gehört haben. Ich habe das, ich glaube, heute bei Jan Wegwert, einem unserer Gäste, in seinem Fragen-Podcast, wie er das so schön ausdrückte, das möchte ich gerne zitieren. Es gibt Leute, die wollen Antworten auf ihre Fragen haben. Es gibt aber auch Leute, und die lehne ich genauso ab, wie Micho das tut, die wollen nicht Antworten auf ihre Fragen haben, sondern die wollen für ihre vorgefertigten Antworten und für ihre vorgefertigten Meinungen einen haben, der die Frage stellt, die ihnen passt. Und das ist genau das, was hier passiert ist. Den Leuten, die Leute haben keine Ahnung, den Leuten sind die Experten scheißegal, die haben ihre vorgefertigte Meinung und das ist so. Und alles, was davon abweicht, ist denen völlig egal. Und dann einen unserer Gäste anzugehen und zu beleidigen und generell im Internet sich hinter dieser Anonymität zu verstecken und die Leute im privaten Umfeld dafür zu bestrafen, in Anführungszeichen, dass sie sich in ihrer Freizeit, von denen ja gerade Philipp als Arzt nun mal nicht allzu viel hat, in denen er sich Zeit nimmt, um den Leuten die Dinger näher zu bringen und die Dinger zu erklären. Einige Kommentare, die ich gelesen habe, war, dass das unsere beste Folge war mit in den 3 Jahren und sie war auch wirklich richtig, richtig gut und es ist einfach traurig und es macht mich sauer und wütend, dass wir zu solchen Schritten gezwungen wird. Eine große Entschuldigung an Philipp. Danke, dass du dir für uns die Zeit genommen hast und wir stehen da voll hinter dir, voll an deiner Seite. Das kann einfach nicht sein. Ich höre lieber auf, bevor ich mich in Rage rede.
Ja, ich musste. Ich bin so ein bisschen, ich habe so einen kleinen Schnupfen. Dementsprechend, ich konnte mich nicht so ganz in Rage reden. Was ist, wenn ich hätte es einfach so richtig, wäre es noch nasaler geworden. Aber ja, das wollten wir nur nochmal losgeworden sein, weil es einfach extrem wichtig ist. Also Leute, sowohl im realen Leben draußen vor der Tür als auch im Internet, seid keine Idioten. Benehmt euch, man kann diskutieren, aber beleidigen muss man sich nicht. Und das werden wir auch nicht akzeptieren. Und ja, Genau, das wollten wir da nochmal sagen. Und ja, das ist leider dann so jetzt und wir hoffen, dass es in Zukunft einfach nicht mehr passiert. Gut, damit kommen wir zum Spiel gegen die Minnesota Vikings. Die Minnesota Vikings sind tatsächlich ziemlich gut in die Saison gestartet. Die Mannen stehen 4-1 mit Siegen gegen die Packers, Lions, Saints und Bears, aber auch mit einer Niederlage gegen die noch ungeschlagenen Philadelphia Eagles. Ja, Micho, überraschend, dass die Vikings 4-1 stehen und wie schätzt du die Vikings so ein?
Also ehrlich gesagt finde ich es gar nicht mal so überraschend. Die Vikings haben in der Offense einige gute Playmaker. Sie waren ja früher schon für ihre Defense bekannt, damals noch unter Zimmer. Da ist ja auch einiges noch geblieben. Und sie haben, das habe ich hier ja schon mal gesagt, mit Kirk Cousins einen Quarterback, den ich tatsächlich sehr schätze. Den ich auch für unterschätzt halte, rein theoretisch. Das wäre ja, ich habe damals die Frage gestellt, welchen Quarterback ich denn gerne hätte, als ich mich, ich weiß gar nicht, gegen wen ich mich gewehrt habe, gegen Wilson, gegen Watson sowieso, aber gegen noch jemanden. Und da habe ich gesagt, von wegen, wenn Quarterback von den Fähigkeiten her, wie ich ihn gerne hätte, ich glaube, weil ich mich gegen Lamar Jackson auch wehre, weil ich den einfach so von der Spielart und von der Persönlichkeit her nicht mag. Bei mir wäre es tatsächlich ein Kirk Cousins. Und ich finde, das merkt man auch. Er ist jetzt nicht der Superstar, der von dem alleine abhängt, ob das Spiel gewonnen wird oder verloren wird. Aber in dem Scheme mit den Playmakern schafft er es halt, das schafft er wirklich hervorragend umzusetzen. Er macht ein hervorragendes Spiel und für mich sind die Vikings tatsächlich Playoff-Kandidaten. Und es wird auch nicht einfach sein, sie dementsprechend zu schlagen. Aber tatsächlich, das halte ich von den Vikings. Und ich glaube, dass sie auch am Anfang der Saison sehr unterschätzt worden sind. Von vielen, auch von mir.
Okay, Tobi, wie siehst du das?
Also, ich sehe in erster Linie ihren Spielplan, sehe die Gegner, die sie hatten. Gut, das erste Spiel gegen die Packers muss man wahrscheinlich ein bisschen ausblenden, aber wir haben die Schwäche Defense der Detroit Lions schon angesprochen. In New Orleans, die sind auch eher so im Umbruchsprozess. Was bei Chicago momentan läuft, die sind auch nicht wirklich gut. Also der erste richtige Prüfstein, den sie erfolgreich zur Seite schieben könnten, abseits des ersten Spieltags, wo sich eh noch alles finden muss, sind die Miami Dolphins und ich bin mal gespannt, wie sie das Ganze darstellen. Sie haben vernünftige Chancen auf die Playoffs, sie haben aber auch noch einige Spiele vor der Brust, wo ich sage, da werden sie verlieren. Es wird mit den Playoffs schon alleine deswegen eng werden, weil ich trotz der einen Niederlage, die Green Bay gegen die Vikings hat, sehe ich nicht, dass sie die NFC North gewinnen. Und dann sind sie Zweiter. Und dann muss man gucken, inwieweit sie das dann vielleicht an, weiß ich nicht, 6 oder 7 in die Playoffs spülen kann, theoretisch. Also bin ich noch nicht so von überzeugt. Das sollen sie mir erstmal zeigen. Gerade auch, du hast die Playmaker angesprochen, die Vikings haben. In erster Linie sind es 2 bis maximal 3 Leute, die sie haben. Und ob sie das durch eine komplette Saison tragen kann, ich weiß es nicht.
Ja, das ist doch schon mal ein schöner Anfang. Ich sehe es ähnlich wie ihr. Und wenn wir jetzt ein bisschen mal auf das Matchup zu sprechen kommen, dann ist es ja auch so, dass man sagen muss, dass trotz dessen, was die Vikings so im Receiving-Korb haben, allen voran mit Justin Jefferson und Adam Thielen, da haben sie natürlich in der Hinterhand immer noch einen KJ Osborne auf Tight End, Irv Smith Jr. oder einen Ben Alfesen, der inzwischen auch so ein paar Targets gesehen hat, ist das, haben sie da natürlich eine gewisse Qualität. Aber was man sagen muss, dass die Vikings vor allem übers Laufspiel bisher gekommen sind. Und das spielt uns wiederum so ein bisschen in die Karten, weil unsere Stärke der Defense dieses Jahr bisher in der Laufverteidigung liegt. Und das ist erstmal sehr, sehr positiv. Und da muss man einfach mal schauen, ob wir das aufrechterhalten können. Weil wenn wir denen das Laufspiel streitig machen und dann natürlich auch einen gewissen Druck erzeugen gegen Kirk Cousins, weil Kirk Cousins ist extrem anfällig gegen den Blitz und Xavier Howard spielt. Das heißt, wir werden deutlich wieder aggressiver zu Werke gehen können. Ich gehe davon aus, dass der Hamstring bei Howard jetzt weniger Probleme machen sollte mit einer Woche Pause. Das müssen wir dann nochmal sehen, weil klar, Justin Jefferson ist dann immer ein Target, aber das sollte vielleicht auf der Seite des Balles durchaus für Optionen sorgen, damit die Dolphins hier punkten können und auch den Vikings das Leben schwer machen können. Das wäre auf der Seite so ein bisschen das Spiel. Und wenn man sich dann halt anschaut, was die Vikings auf der defensiven Seite des Balls haben, da ist es halt auch so, dass sie stark gegen den Lauf sind, aber eben Schwächen in der Coverage zeigen. Da haben sie Cameron Dantzler, der die Saison gut spielt, gar keine Frage. Aber darüber hinaus wird es schon langsam dürftig. Dann ist Chris Boyd da hinten, der hat aber auch bisher tatsächlich auch nur einen Snap gespielt, also nicht so wirklich aussagekräftig. Patrick Peterson läuft halt seinen früheren Zeiten hinterher, wenn man das mal so sagen möchte. Und dann ist da nicht mehr viel. Dann sind die dort wirklich einfach sehr, sehr dünn besetzt. Und das wiederum ist für die Dolphins eine Möglichkeit, mit ihren Receivern dort für richtig Alarm zu sorgen und gerade in der Coverage oder im Passing Game dort etwas zu machen. Und da muss man dann mal schauen, ob Skylar Thompson, wenn er eine Woche zur Vorbereitung hat, wenn er jetzt wirklich mit dem First Team spielt, ob er dann mehr Synergien mit Tyreek Hill, vor allem mit Jalen Waddle aber auch, aufbauen kann und ob das dann nicht zu gefährlichen Situationen für die Vikings führt. So, das sind so die paar Matchups, wo ich so ein bisschen so von offensiver und defensiver Seite drauf schauen würde. Micho, wo schaust du bei dem Spiel so besonders hin? Oder wo siehst du unsere Keys gewinnen?
Es gibt halt die Playmaker. Justin Jefferson, ganz klar, ist der Go-To-Guy und der muss ausgeschaltet werden. Weil Justin Jefferson kann mit seinen Big Plays, das ist genau dasselbe wie mit Jamar Chase. Das kann genau so was Ähnliches sein wie mit Breece Hall. Wir dürfen nicht zulassen, dass uns einzelne Big Plays killen. Und das muss halt eben dann da muss man erstmal Justin Jefferson im Griff haben. Natürlich, Adam Thielen zum Beispiel ist auch kein schlechter, aber das ist die Nummer eins. Dann haben sie natürlich Delvin Cook. Den wird man nicht vollständig ausschalten können, ja, aber man muss ihn limitieren können, um zumindest in der Nähe zu bleiben. Bei uns achte ich darauf, ja, Skylar Thompson kann durchaus auch mal Pässe anbringen, aber ich denke, dass die Basis jetzt tatsächlich das Laufspiel sein muss. Das heißt, wir brauchen wieder gutes Laufspiel. Und du hast es gerade eben gesagt, die Vikings sind leider gut in der Laufverteidigung. Da erwarte ich schematisch ein bisschen was anderes. Und es kommt also, glaube ich, auch im hohen Maße auf unsere O-Line an. Ja, damit wir dann, damit Skylar Thompson dann vielleicht einzelne Shotplays dementsprechend einführen kann. Einstreuen kann, nicht einführen, Entschuldigung. Das sind die Hauptsachen. Klar, es ist wie immer, Gewinn in den Trenches, verhindere die Big Plays, gewinn das Turnover-Battle. Das sind so die Geschichten, wo man sagt, von wegen, da gewinnt man immer. Da gibt's gar nicht so was wirkliches Sneaky. Aber Haupt-Key-Matchup ist für mich tatsächlich Justin Jefferson und Delvin Cook. Ja, man wird nicht, das ist tatsächlich, haben sie mehr Playmaker, als man denkt. Man wird nicht alle Playmaker ausschalten können. Und es wäre schön, ja, wir blitzen, aber tatsächlich wäre ich eher dafür, Justin Jefferson sogar in Doppeldeckung zu nehmen. gar nicht mal unbedingt von Xavier Howard, sondern Xavier Howard gegen Adam Thielen spielen zu lassen oder gegen Nummer 2 im Prinzip. Und dann tatsächlich anderweitig für Druck sorgen, nicht überblitzen, weil das kann dann ganz schnell gehen. Gegen einen Justin Jefferson kann auch ein Xavier Howard mal ganz schnell tatsächlich ein Problem kriegen. Und diese Big Plays können uns mit Skylar Thompson vor allen Dingen, aber generell das Genick brechen. Die müssen wir verhindern. Da müssen wir viel, viel geduldiger spielen. Two Single Safety High, grundsätzlich immer Safety Hilfe gegen Jefferson, solche Geschichten. Also das wird das Entscheidende. Das Spiel, glaube ich, wird von der Mannschaft gewonnen werden, die geduldiger ist. Die es schafft, die Big Plays der anderen Mannschaft zu verhindern, was gegen uns ja eigentlich schwer sein sollte. Ich kann das Skylar Thompson noch nicht so ganz einschätzen, aber grundsätzlich mit den Waffen, mit den Matchups oder mit den Waffen, die wir haben, sollte es schwer sein, Big Plays von uns zu verhindern. Und wir müssen aber die von den Gegnern verhindern. Das ist es einfach. Das wird nicht einfach, aber das ist das Key-Matchup. Anders geht's nicht, glaube ich.
Alles klar, ja. Ist, denke ich, sicherlich auch sehr, sehr gut begründet. Tobi, deine Einschätzung, deine Keys to Win?
Du kommst halt an Justin Jefferson nicht vorbei. Ich gebe dabei nur zu bedenken, der hat jetzt knapp in der Saison in den ersten 5 Spielen, ich glaube 540 oder 550 Yards, 300 davon hat er in den letzten 2 Spielen gemacht. Also gegen eine Chicago Secondary und gegen eine New Orleans Secondary, die nur nicht zu den Besten der Liga zählen. Er ist gefährlich, man muss auf ihn aufpassen, aber machen wir ihn jetzt nicht zu einem super duper hyper Elite Wide Receiver, der er in Anführungs- oder in Klammern gesetzt noch, Klammer wieder zu, nicht ist. Natürlich spielt er eine Bombensaison. Man muss aber auch sehen, gegen wen. Und zweiter Punkt zum Laufspiel. Der längste Lauf, den die Vikings gemacht haben, war 16 oder 17 Yards, glaube ich. Also das heißt, die machen viel mit vielen kurzen Läufen. Man kann davon ausgehen, dass sie 20 bis 25 Mal den Ball laufen. Es darf uns nicht wieder passieren, dass sie ein Big Play daraus kreieren und dann auf einmal 40, 50 Yards mit einem Lauf machen. Aber das habt ihr ja auch schon gesagt, gerade gegen den Lauf sieht unsere Defense ja gar nicht so schlecht aus. Key to win, Turnover forcieren, Turnover kreieren, Turnover machen. Die Stärke unserer Defense der letzten Jahre ist dieses Jahr fast gänzlich verloren gegangen. Also wir produzieren überhaupt keine Turnover mehr. Es gelingt nicht, Interceptions zu fangen. Die paar Fumbles, die wir haben, gut, viele davon waren jetzt dann auch so, dass sie bis in die oder bis kurz vor die Endzone zurückgetragen werden. An die 2 Situationen kann man sich erinnern. Aber wenn man überlegt, das war mal unsere absolute Stärke und wir haben jetzt in 5 Spielen ganze 4 Takeaways kreieren können, dann ist das erschreckend schwach. Und ich weigere mich zu glauben, dass das nur mit dem Fehlen von Byron Jones begründet werden könnte. Also da sind wir defensiv weit hinter dem zurück, was wir selber vor der Saison dachten und was wahrscheinlich auch die Spieler und Coaches dachten, wo sich diese Defense momentan befindet. Ihr habt das gut gesagt, gegen die Jets hat in erster Linie die Defense das Spiel nicht so getragen, wie sie sollte. Wir haben da ein grundlegendes Problem offensichtlich, was nicht nur mit dem Personal zu tun hat. Und die müssen aus dem Quark kommen. Und wie ihr schon sagt, Kirk Cousins muss unter Druck gesetzt werden. Kirk Cousins muss aber auch so unter Druck gesetzt werden, dass er den Druck spürt und den Druck auch wirklich abbekommt. Dann müssen wir Turnover Battle, es ist absolute Standards, aber dafür müssen, um diese Turnover Battles zu gewinnen, müssen wir auch erstmal die Plays machen, um diese Ballverluste zu forcieren oder das dann auch in die Tat umsetzen. Was wir in dieser Saison alles schon an Möglichkeiten liegen gelassen haben, das ist zum Haare raufen und da muss man dringend dran arbeiten. Und das, was man so aus der Presse liest, wird es zumindest thematisiert. Dann, O-Line, ich sehe aber auch klar eine Verantwortung und ein Key to Win in Mike McDaniel und in Frank Smith. Die müssen ein offensives System kreieren und müssen ein offensives Playbook entwickeln in dieser Woche und mit der Offense einüben, dass Skylar Thompson entgegenkommt und dass Skylar Thompson eben nicht wie einen Siebtrunden Rookie aussieht, der gerade erstmal ein paar Snaps gemacht hat, sondern dass man ihn unterstützt und seine Stärken zum Tragen bringt. Übertrieben gesagt haben wir, glaube ich, vor der Saison angedeutet, ja, du musst Tyreek Hill den Ball schon noch irgendwie da hinschmeißen, dann ist der so schnell und hat die Separation und kriegt den Ball dann schon. Ja, aber Skylar Thompson muss erstmal die Zeit haben, um diese Pässe zu werfen. Also da nehme ich auch unseren, in Klammern, Rookie Head Coach in die Pflicht und auch den OC, um hier tätig zu werden. Das ist für mich das Wichtigste. Wir können mit Skylar Thompson dieses Spiel verlieren. Wenn wir aber zu dämlich sind, das Spiel zu gewinnen, dann würde ich mich extrem ärgern. Also da sehe ich einen ganz großen Schlüssel, wie wir das Spiel gewinnen, aber auch wie wir es nicht gewinnen können.
Ich bin immer noch etwas geschockt. Also für dich ist Justin Jefferson kein Top 5 Wide Receiver?
In der Liga.
Ja.
Top 5 nicht. Aber das ist auch in der Spitze schwierig. Sag ich dir ganz ehrlich. Also, wenn ich mich jetzt auf 5 festlegen würde, wäre Justin Jefferson, ich glaube, nicht unter den 5.
Ja, aber der ist ja trotzdem in der Elite. Also.
Ich sehe den so, dass der noch besser werden wird und dass der sicherlich ja in diese Kategorie vordringen können sollte. Aber momentan, also aus dem Kopf gesagt, würden mir jetzt, wenn du mir sagst, wer ist der beste Wide Receiver der Liga, würden mir 5 andere einfallen. Ich hätte ihn, weiß ich nicht. Also wenn du mich fragen würdest, an 7, 8, 9 da irgendwie so um den Dreh, aber
ja, nur um das mal gerade, der hat in seinen ersten 2 Jahren in der NFL über 3000 Yards gemacht.
Ich weiß.
17 Touchdowns, so.
Ja, ich weiß.
Er hat halt einfach mal Adam Thielen den Platz abgelaufen. Also, okay. Ja, ich glaube auch, dass der vielleicht noch besser werden kann, gar keine Frage. Für mich ist er aber halt in dieser Elite definitiv drin und jetzt setzt er jetzt schon wieder Zahlen auf, die ein bisschen wild sind. Aber gut, gut, dass wir da noch kurz drüber gesprochen haben. Hervorragend. Ja, gibt es sonst noch was ihr zu dem Spiel direkt sagen wollt? Micho, du vielleicht?
Ja, wir treffen auch auf einen ehemaligen Spieler von uns, denn der Kicker ist Greg Joseph, der Kicker, der damals den Camp Battle gegen Jason Sanders verloren hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war knapp, dass er verloren hat. Das heißt, wir treffen auch auf einen guten Kicker. Sollte man noch im Hinterkopf behalten.
Das ist richtig. Schauen wir mal, wie es wird. Gibt es, Tobi, hast du noch was?
Nicht fürs Spiel direkt, sondern für andere Dinge, die das Spiel umrunden und beeinflussen.
Dann umrunde das Spiel mal.
Es ist Fanclub-Weekend. Ganz Europa und viele internationale Fanclubs treffen sich in Miami rund um das Spiel und connecten sich und machen Party und feiern und tun und machen und tralala.
Das ist eine coole Sache. Das, da wünsche ich allen, die da sind, viel Spaß. Der Doc ist da. Von, also, ja,
der Hendrik.
Der Hendrik, ich wollte gerade sagen, ja, überlegt, also.
Wie heißt er denn nur, jetzt?
Der Doc, aber er ist ja eigentlich nur unter dem Doc bekannt. Hat ja mit Doc Janotta TV auf Twitch, da seht ihr ein bisschen was vom Tailgating am Sonntag. Der nimmt euch da mit. Die beiden Buben haben da den Twitch-Kanal. Sehr, sehr cool. Kann man sich definitiv mal geben. Darüber hinaus wird's, ja, ich gehe davon aus, Tobi, bevor wir jetzt gleich tippen, wird es am Sonntag auch wieder vom Fang auf Instagram wahrscheinlich wieder so eine Kurzzusammenfassung geben.
Ich kann es nicht versprechen. Ich kann es eventuell anteasern, dass das möglich sein könnte. Der erste Vorsitzende, Dirk, ist rübergeflogen, unter anderem. Und eventuell schaltet er sich dann aus dem Stadion von der Sideline oder wo er gerade ist, vom Tailgating, dazu, weil es vor dem Spiel wieder dieses Angebot geben wird, ja.
Cool. Das dazu. Ja, ich bin ab morgen, also wenn ihr das hört, könnte es sein, dass ich schon in den Staaten bin. Werde mir ein paar Spiele anschauen, dort auch in den USA. Werde am Samstag, aber dazu können wir gleich noch was sagen. Dann machen wir jetzt erst das Spiel fertig. Dann können die Leute nämlich abschalten, wenn sie das Gelaber nicht mehr hören wollen. Genau, also es ist Fanclub-Weekend. Ist immer eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir wieder zum Tippen des Spreads, wie wir das ja so immer schön gemacht haben. Letzte Woche war natürlich katastrophal. Die Vikings spielen bei den Miami Dolphins und sind 3,5 Punkte Favorit bei PFF. Das ist schon ordentlich. Im Prinzip geht die Heimmannschaft immer so ein bisschen mit geht eigentlich immer mit einem
Bonus.
Mit einem Bonus von bis zu 3 Punkten rein. Das, ja, ist jetzt hier nicht der Fall. Es ist quasi ein Touchdown, den die Buchmacher da auf neutralem Feld die Vikings vorne sehen. Das muss man mal so sagen. Und dementsprechend schauen wir mal. Micho, was glaubst du?
Ja, also es hängt tatsächlich davon ab, wer alles wirklich hundertprozentig fit und ist und spielen kann. Gerade insbesondere von Xavier Howard. Und an der Stelle habe ich tatsächlich noch eine Frage an euch. Warum startet jetzt eigentlich Skylar Thompson? Liegt es an einer Ellbogenverletzung? Weil an einer Concussion liegt es ja nicht, oder? Oder ist er tatsächlich sind's Leistungsgründe? Was glaubt ihr?
Teddy Bridgewater durchläuft ja gerade erst noch die letzten Formen des Concussion.
Ist er wirklich so, dass er deswegen nicht spielen darf? Weil er wird ja Backup sein.
Er wird Backup sein, ja. Er hat nicht, aufgrund des Concussion-Protokolls kann er nicht die Vorbereitung in der Form absolvieren, die nötig wäre, damit er ein guter Starter wäre, wenn ich das, was Mike McDaniel gesagt hat, richtig verstanden habe.
Ja gut, dann haben wir das aber zumindest geklärt. Ja, ich glaube aber, das ist ganz kurz. Tobi, du darfst ja gleich. Ich glaube, dass es uns schwerfallen wird. Wir werden Justin Jefferson nicht alleine ausschalten können. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier und da ein Big Play kassieren werden. Ich glaube, dass es nicht so viel wird wie ohne Xavier Howard, natürlich nicht. Aber mit Skylar Thompson könnte es dann ein bisschen knapp werden, das Ganze einzuholen. Ich tippe da drauf, dass tatsächlich die Vikings gewinnen, leider. Mit 3. Also relativ knapp. Und auch hier tippe ich da drauf, dass wir um die 45 Punkte rumliegen. Insgesamt beim Spiel. Also ist Over-Under.
Ja, Over-Under liegt bei 45, 5 bei PFF.
Okay. Ein bisschen drunter. Einen halben Punkt drunter.
Ja. Tobi.
Da die Vikings bis jetzt jedes Auswärtsspiel dieses Jahr verloren haben, werden sie auch das Spiel in Miami verlieren. Mit ihren schicken Trikots bei dementsprechender Temperatur wird es natürlich wieder lustig werden. Die Dolphins werden mal wieder in Weiß spielen. Die haben bisher in Weiß auch jedes Spiel diese Saison gewonnen. Ich bin wieder bei den Serien mit 5. Und wenn du Over-Under hast, über 50 auf jeden Fall.
Okay, also laut Wetterbericht soll es am Sonntag in Miami regnen. Bei 30 Grad.
Oh, schön.
Aber, also wenn es regnet, ist es natürlich kritisch. Aber ich sag mal, wenn dir 30 Grad natürlich da an der Sideline ins Gesicht scheinen, das natürlich, obwohl der hier sagt, jetzt es soll die Sonne scheinen. Was denn jetzt?
Wenn der Lorenz knallt, haben wir eine gute Chance.
Und die Vikings spielen ja auch in den lila Trikots, die jetzt auch schön die für die Wärme sind. Ne?
So, genau, richtig.
Na, schauen wir mal. Ja, also, was hattest du jetzt gesagt?
Mit wie viel? Dolphins mit 5, Gesamtpunktzahl über 50.
Genau. Ich wollte jetzt gerade noch mal eine Sache reinbringen, die habe ich vorhin total vergessen. Können wir bitte Michael Dieter auf Center stellen und Williams auf Left Guard, weil Eckenberg einfach nicht gut ist?
Davon rede ich seit 3 Monaten vor Saisonbeginn, dass sie das tun sollen.
Ja, das sagen wir ja schon die ganze Zeit. Das,
ja, eben, deswegen.
Ich glaube, dass beides nicht die Lösung ist.
Ja, du brauchst ja kein Elite-Level, aber Eckenberg ist, also man, wie gesagt, kleiner Disclaimer, kann die PFF-Geschichten halten, wie man will. Little ist tatsächlich Nummer 72 auf Tackle von 72 und Eckenberg ist Nummer 73 von 75 auf Guard. So, Leute, das funktioniert halt nicht. Das möchte ich damit sagen.
Du musst dazu sagen, die anderen 3 sind relativ okay.
Armstead 12 von 42, Connor Williams ist 14 von 38 und Kollege Hunt ist Nummer 4 von 75. Ja. Dementsprechend, das wäre, würde es, glaube ich, den insgesamt aufwerten können, aber es ist, wie es ist, von daher, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es weiter wird und ja. Ach ja, bei den Vikings spielt auch Christian Derisor. Schöner Left Tackle übrigens. Sehr, sehr guter Left Tackle. Genau, das dazu. Dann bleibt nur noch ich übrig. Ich glaube auch, dass es, also man wird eine gewisse Punktzahl nicht verändern können. Ich denke schon, dass es das über wird, also über 45 Punkte, beziehungsweise 46 und mehr Punkte, das glaube ich schon. Und was machen die Dolphins? Ja, gucken wir mal. Ne? Ich glaube schon, dass die Dolphins mit sauber Dolphins mit 3. Ja, kein Game-Winning Field Goal oder so, aber einfach Dolphins mit 3. Das sollte genügen. Hervorragend. Gut. Dann, genau. Also es ist, wie gesagt, Fanclub-Weekend und ich bin ab morgen auch in den USA. Aber leider nicht in Miami, sondern bin jetzt erst in Las Vegas, guck da tatsächlich College Football, UNLV gegen Navy. Also ich sehe quasi Lauf, Football, also ich sehe quasi Running Game par excellence. Ich werde wahrscheinlich die Falcons gegen die Panthers mir anschauen. Wenn es Falcons-Fans gibt, da werde ich aber auf Twitter nachher oder morgen nochmal schreiben. Und ich bin tatsächlich bei den Dolphins gegen die Browns. Also wenn da irgendwer Bock hat, sich zu treffen, ich bin einen Tag danach noch beim Heat und danach den Tag bei den Panthers Eishockey. Ja, schreibt einfach.
Ist schon wieder Saison?
Bei was? Eishockey ist so letztes Wochenende eingefangen.
Ah, okay. Und Heat ist Sommercamp oder fangen die auch schon wieder an?
Das ist, glaube ich, einer der ersten Spieltage wieder, ja.
Ah, okay.
Na, die sind jetzt auch wieder angefangen, also.
Okay. Ja, habe ich das wohl verpasst, dass die schon wieder angefangen haben? Ich dachte, die wären noch.
Siehst du mal. Die wären. Aber jetzt nochmal Fan. Hier für alle US-Sportarten. Und Playoffs, MLB sind aktuell in den Playoffs.
Richtig. Also Baseball. Ja, aber da sind die Marlins, was ich so mitkriege, relativ weit abgeschlagen.
Ja, das kann durchaus sein. Das kann ich nicht beurteilen. Hervorragend. Gut. Also, wenn da irgendwas wissen will, fragt einfach. Ansonsten, gibt es da etwas, mich und Tobi, was ihr sagen möchtet?
Wir sollten mehr Tischtennis-Themen haben.
Ping-Pong-Gate. Ja. Was das doch so bringt. Ja.
Ich bin mal gespannt, wer die teaminterne Meisterschaft dann gewinnt.
Ja, schauen wir mal.
Sollte es denn Tyreek Hill sein, werden wir es auf jeden Fall 2 Minuten später erfahren.
Ja. Und ich wollte gerade sagen, nachher streamt er das, von daher, das passt schon. Hervorragend. Gut, dann würde ich sagen, ich mache die Folge hier rund. Es war wieder super wundervoll. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nehmt euch das bitte nochmal zu Herzen. Das, was wir über die Situation mit Philipp gesagt haben, da nochmal danke an Philipp. Und ja, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann geht das auf 2 verschiedene Arten und Weisen. Einmal monetär über Patreon, schon ab 2,50 Euro im Monat. Das ist quasi 5% des neuen Monatstickets, was es gibt. Und ja, wenn ihr sagt, nö, ich spare mir das Geld lieber aktuell, weil aktuell gibt's andere Sachen, die wichtiger sind, dann ist das natürlich vollkommen legitim und vollkommen in Ordnung. Wir freuen uns genauso sehr, wenn ihr uns einfach da unterstützt und einfach uns da reinfolgt, wo es Podcasts gibt, und zwar uns einfach folgt und vielleicht auch noch eine Bewertung zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts hinterlasst oder uns auch bei YouTube in die Kommentare schreibt, uns einen Daumen hoch gibt und einfach mal unseren Kanal dort abonniert. Das würde uns natürlich mindestens genauso gut freuen. Und jetzt wünsche ich euch ja noch ein schönes Wochenende. Ganz viel Spaß beim Spiel der Dolphins gegen die Minnesota Vikings. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.